BVB Podcast Episode 419 und das am Wallenmittwoch. Ich habe nämlich früher als Kind auch immer gedacht, es ist ein Dienstag. Du auch?
Zu Wallendienstag?
Ja, natürlich.
Über den Valentinstag habe ich mir, glaube ich, in so jungen Jahren nicht so viel Gedanken gemacht.
Ja, ich auch nicht, aber man hörte das ja immer hier. Wallendienstag?
Ja, ja. Klingeldienstag und dann kommt Aschermittwoch.
Aschermittwoch.
Auch das.
Rosenmontag, da muss der Wallendienstag, muss halt immer Dienstag sein.
Puh.
Ich weiß nicht, ob ich das hier in den 419 Ausgaben schon mal erzählt habe, aber ich war als Kind häufig in der Eifel im Urlaub und da gab es dann abends immer so einen Stammtisch von so älteren Herren natürlich und die haben sich da ihr Bierchen getrunken und dann kam ich als kleiner Knirps da auch mal dazu und habe mit denen gequatscht und dann habe ich irgendwie anscheinend erzählt, ich habe bald Geburtstag oder wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe denen gesagt, ich habe immer mittwochs Geburtstag.
Hm.
Ja, also mal am 21., mal am 22., mal am 23., aber immer mittwochs. Da haben die mich natürlich ausgelacht. Da habe ich gedacht, was ist denn mit denen los? Warum lachen die mich denn aus? Das ist unverschämt. Und jetzt, 3 Jahre später, weiß ich, dass ich immer dienstags Geburtstag habe.
Ja, mein Gott. Ja?
So, und wir starten natürlich schon humoristisch hinein in diese neue Ausgabe und du hast mich gefragt, was machen wir denn im Vorgeplänkel und wir haben ja jetzt hier Leute, die schicken immer Quizfragen, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Ich quizze sehr gerne, du auch?
Ja, kommt aufs Thema an, aber grundsätzlich ist das ganz launig, ja.
Ja, ich war hier zuletzt auf der Hohenstraße in einer Kneipe, die den Namen der englischen Hauptstadt trägt, um sie konkret zu nennen, und da gab es einen Kneipenquiz.
Ja,
das cool. Hat sehr viel Spaß gemacht,
muss ich sagen.
Gibt es da jeden Dienstag. Also ich will keine Werbung machen. Das ist ganz wichtig, dass ihr wisst, ich mache keine Werbung, aber geht ruhig mal hin.
Ja.
Das macht einfach sehr viel Spaß. Ja. Kommst du mal mit, oder?
Ja, müssen wir nochmal.
Gestern hättest du nicht gekonnt, weil du warst im Stadion.
Ja, das stimmt. Bei der U23 gegen Preußen Münster, ja.
War gut voll, die Hütte.
7.408, glaube ich,
war ja, die. 10.000 passen rein oder ja. Passen 9.999 rein?
10.000 dürfen sie, ja. Das ist das genau, Maximum bei Rote Erde Heimspielen, genau.
Ja, ja, genau. Rote Erde Auswärtsspiele wird schwer. Wir sind schon wieder bestens drauf.
Du als alter Schlauberger, dir wird ja nicht entgangen sein, dass sie diese Saison schon gegen Rot-Weiß Essen gespielt haben und zwar im Signal Iduna Park und da waren es mehr als 7.000, da waren es irgendwas mit 17.000.
Ja, ja, das ist immer eine ganz gute Nummer. Ich warte noch auf den Tag, wo die Amateure ausverkauft im großen Stadion spielen.
Puh, da bin ich mal gespannt.
Das fände ich sensationell.
Gegen Schalke womöglich?
Oh ja.
Oh, das dürfte dann tatsächlich funktionieren.
Das wäre ausverkauft, ja. Ja. Ich glaube, da würde es sogar einen Schwarzmarkt geben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Oder? Ja. Weil das ist ja historisch.
Das wäre,
wenn die Amas dann sogar Schalke vom Stadion mit 0 Punkten nach Hause schicken.
Ich würde es den Schalkern tatsächlich gönnen.
Ja, nee, sag's doch ruhig.
Ich würde dir nicht wünschen, dass sie nochmal absteigen.
Doch, weil das ist doch besser, wenn du in einer schlechteren Liga mehr Spiele gewinnst als verlierst.
Ja, gut.
Anstatt jetzt so viele zu verlieren.
Du mit deinem.
Nee, deswegen, ich gönne denen halt ein paar Siege.
Ja.
Ja, guckt euch die YouTube-Variante auf gar keinen Fall an. Bleibt auf jeden Fall bei der Audio-Variante. Ich würde nie hier schelmisch irgendwie rumgrinsen, wenn es um Schalke geht. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Bogen spannen soll. Ach so, ich habe eine Doku gesehen, die heißt I Hate Christian Leitner. Kennst du Christian Leitner?
Ich kenne Christian Lindner, aber ich weiß nicht, wer Christian Leitner ist.
Kennst du Shaquille O'Neal?
Ja, klar.
Ja. Shaquille O'Neal war im gleichen Jahr der große Star im College-Basketball und Christian Leitner der Gegenentwurf.
Ah, okay.
Und Leitner war der einzige Nicht-NBA-Spieler im Dream Team. Ja, weil er damals der beste College-Spieler war. Zweimal hintereinander hat er die Meisterschaft mit der Duke University gewonnen und der war damals nicht sonderlich beliebt.
Hat die NBA ihm deshalb einen Korb gegeben?
Ha! Ja, damals in der NBA hat er sich nicht so extrem durchsetzen können. Okay. Ich meine, war immerhin einmal All-Star, also so schlecht kann er nicht gewesen sein, aber natürlich nicht die Karriere gemacht, die zum Beispiel Shaquille O'Neal gemacht hat. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Doku. Wenn ihr Disney Plus habt, darf ich an der Stelle ruhig sagen, dann könnt ihr diese Doku sehen, kann ich euch sehr empfehlen, über einen sehr, sehr interessanten Charakter und da kommen Dinge vor in dieser Dokumentation, muss ich ja gleich nach der Aufzeichnung mal erzählen. Das ist wirklich unglaublich. Also solltet ihr euch ansehen und das lohnt sich auf jeden Fall. Diese ganzen Sportdokus von ESPN sind extrem gut, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich schon einige richtig spektakuläre gesehen. Da gibt es auch eine, die heißt When Jordan Rides the Bus. Der ist nämlich mal während seiner NBA-Pause zum Baseballspieler geworden. hat es aber bei den Chicago White Sox, meine ich, damals dann nicht in die Major League Baseball geschafft, sondern nur ins Farmteam, und die Doku begleitet das.
Immerhin Farmteam, auch nicht so schlecht.
Ja.
Ich bin gespannt, wie du jetzt den Bogen, ich bin gespannt, worauf das noch hinausläuft.
Nee, ich wollte das einfach nur erzählen, ich wollte fragen, was...
Kneipenquiz, Christian.
Achso, ja, keine Ahnung. Hast du Sportdokus, die du empfehlst?
Ich habe mal auf Netflix The Game Changer geguckt. Das war professionelle Sportler, die sich vegan nur noch ernähren oder vegetarisch eins von. Ich glaube sogar tatsächlich vegan.
Das ist ja hochspannend.
Das war tatsächlich spannend, weil die, es war halt sehr, es ist, glaube ich, bei Netflix eine sehr amerikanische Doku. Also da ist, sind schon ein paar Passagen, wo du denkst, ja, komm, also es wird dann halt sehr, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, es ist sehr amerikanisch. Trotzdem war es spannend zu sehen, wie sich die Werte von diesen Sportlern dann verändern, wie, ich glaube, weiß ich schon Jahre her, dass ich das geguckt habe, kann ich aber auch nur empfehlen.
Ich hatte gestern Frikadellen.
Fleisch ist dein Gemüse.
Ja, das ist so nicht richtig, aber,
boah.
Was? Ja gut, das
Brokkoli-Röschen hast du doch wieder.
Brokkoli-Röschen?
Röschen.
Ach so.
Hast du doch wieder unter den Teppich gekehrt.
Ja, ich habe keinen, aber Brokkoli mag ich tatsächlich.
Ja, ja.
Ja, also, möchte euch wirklich so eine Dokumentation mal ans Herz legen, weil das einfach ja mal was ganz anderes ist. Ich glaube, die wenigsten von euch sind in der Thematik drin, und ich kann mir vorstellen, einige von euch haben Disney Plus Abo, von daher lohnt sich das. I Hate Christian Laettner. Und das war der Bogen, den ich gespannt hatte von Schalke zu der Doku. Verstehst du?
Achso. Nee. Jetzt ad hoc nicht.
Ja, da geht's doch auch um Hass.
Ach so.
Was man nicht mag. So, sagen wir es mal so, was man nicht mag.
Du warst erst beim Quiz, deswegen war ich.
Ja, aber dann waren wir bei Schalke, und so schnell geht's. Und du warst letzte Woche in Žilina in der Slowakei. Hast dir einen Charter gemietet und warst noch so nett und hast die BVB U19 mitgenommen.
Genau.
Das, finde ich, ist ein feiner Zug von dir.
Ja.
Und haben dich aber im Stich gelassen, die Jungs, muss ich sagen.
Wenn man es jetzt rein sportlich, ach, so will ich sportlich nicht sagen.
Nee?
Nee. Ach. Nein. Also erstmal war es eine schöne Reise. Ist natürlich immer eine coole Sache, wenn man die Mannschaft begleiten kann. Die der Borussia Dortmund hat den Flug natürlich gechartert, um es einmal richtig zu stellen, Sascha.
Nein, ich durfte doch die Leute draußen nicht an.
Ja, ist immer eine schöne Sache, das heißt immer, ist eine schöne Sache, die Mannschaft zu begleiten. Habe ich letztes Jahr ja auch gemacht, als es nach Edinburgh ging. Ist natürlich Žilina ein bisschen was anderes in die Slowakei, aber eine Ecke, in der ich noch nie war. Insofern cool, da einen Einblick zu bekommen, auch wenn, das muss man natürlich klar sagen, es waren 3 Tage, aber mit Anreise, Spieltag, Abreise, Donnerstag ging es ganz früh zurück, ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Champions-League-Reise. Natürlich noch ein bisschen anderer Maßstab, aber so richtig viel Zeit hast du natürlich nicht vor Ort, um dir da die Stadt anzugucken. Jetzt ist Žilina allerdings auch nicht so groß, sodass die 2-2,5 Stunden, die ich dann mal am Spieltag hatte, durchaus ausreichend waren, um zumindest in der Altstadt sich einen Eindruck zu verschaffen. Und für die Stadt war es ein echtes Highlight für den Club. War ausverkauft, 10.451 Zuschauer, meine ich, waren es. Es gab einen traditionellen slowakischen Tanz vor Anpfiff, das war echt kurios, als plötzlich so eine Truppe da in so Gewändern reingekommen ist und ein Sänger, der da losgelegt hat, dann waren nur so Geiger und Musiker und dann so eine Tanzgruppe. Das war sehr cool zu sehen. Die haben sich echt ins Zeug gelegt und haben sich total gefreut über diesen hohen Besuch. Der BVB genießt natürlich einen hohen Ruf da. Die Profis haben ihr Spiel verlegt, damit die U19 dieses Youth League-Spiel haben konnte. Vor vollem Haus, und man hat richtig gemerkt, wie die Stadt mitfiebert. Und war, glaube ich, ein schöner Tag oder schöner Abend für, vor allem für Žilina, das muss man klar sagen. Borussia Dortmund ist da mit einer Niederlage im Gepäck nach Hause gefahren. Ja, war eigentlich komplett unnötig, weil der BVB den Gegner in der ersten Halbzeit komplett im Griff hatte. Ich glaube, Samuel Bamba hatte allein 5 große Torchancen. Im Prinzip hättest du zur Halbzeit schon alles klar machen können und hättest dann eine ruhige zweite Hälfte erlebt. Aber wie das dann so oft ist, der Gegner dann den Ausgleich macht, das Stadion geht mit. Jetzt war Žilina auch eine relativ erfahrene und alt, also hatten relativ viele Altjahrgänge und ältere Spieler. Du hast ja diese 3 Spieler, die über U18 oder U19 hinaus noch spielen dürfen. Und der BVB hatte eben sehr viele junge Spieler, auch U17-Spieler dabei. Das heißt, du hast einen körperlichen Unterschied von bis zu 3 Jahren gehabt. Das macht enorm viel aus, und dann hat der BVB das Spiel verloren. Aber die Reise war, glaube ich, trotzdem wert. Und es ist ja für die Entwicklung dieser Spieler trotzdem wichtig, auch solche Erfahrungen zu machen.
Also, was man schon raushört, finde ich, wie das begeistern kann bei der U19. Das habe ich ja letztes Jahr auch erlebt. Ich war bei dem Spiel gegen, oder war es vorletztes? Nee, war letztes Jahr gegen Atletico Madrid. Mhm. Ne?
So. Warte mal, nee, letzte Saison war gegen Hajduk. Davor die Saison war gegen Atletico.
Ja, genau. Da war ich und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich das Spiel anzusehen. Also von daher, das war echt cool und vielleicht nächste Saison mal eine Auswärtsreise europäisch. Ich meine, es kommt ja dann auch immer drauf an, wen man zugelost bekommt. Schon in der Gruppenphase kann das echt cool sein.
Ja, also. Ich und die Kollegen, die jetzt die Profis auch begleitet haben, haben auch ein oder zwei Gruppenspiele in der Youth League gesehen. Ist immer so ein bisschen auch davon abhängig, also du bekommst ja in der Gruppenphase die gleichen Gegner wie in der Champions League. Und dann ist immer so ein bisschen abhängig, wann, wo liegt das Stadion. Und ich erinnere mich, vor 2 Jahren war ich auch in Lissabon, da haben wir es nicht mehr zum Youth League Spiel geschafft, weil es zum Sporting, da war unheimlich viel Verkehr und da hättest du, keine Ahnung, wirklich viel Zeit einplanen müssen, noch vom einen Stadion, vom Jugendstadion zum Profistadion zu kommen und das haben wir dann geskippt an der Stelle. Aber an sich natürlich eine coole Sache, weil du siehst da wirklich, ja, viele von denen werden später im Profifußball auftauchen.
Das finde ich beim Handball immer so cool, weil ich da auch relativ viel Juniorenzeug gucke. Also im Sommer sind ja dann immer die Jugendturniere und da ist normalerweise dann Handballpause, aber du siehst die Stars von morgen. Mhm. Du siehst nicht jeden Superstar von morgen, weil ein paar sind vielleicht gar nicht in den Junioren-Nationalmannschaften im Fußball eigentlich ausgeschlossen, aber im Handball gibt es das ab und zu, aber in der Regel siehst du die, die in den nächsten Jahren dann für Furore sorgen. Wir haben eine Auflösung bekommen zu einem Quiz der Vorwoche. Da könnt ihr gerne mal schauen von John. Schaut euch das mal an und schaut euch vielleicht dann auch nochmal an, was in der Vorwoche mit dabei war. Jetzt kommen wir noch kurz zu den ganzen Quizfragen. Vielen Dank nochmal dafür und dann starten wir gleich auch durch. Natürlich mit einem kurzen Rückblick allerdings nur auf das Spiel gegen Freiburg. Wir schauen heute ein bisschen mehr voraus auf die Aufgaben gegen Wolfsburg und natürlich bei PSV Eindhoven. Ganz, ganz wichtig in der Champions League. Und unser Thema der Woche ist Paris Brunner. So ein wenig. Wir schauen natürlich auch generell auf das, was bei der U23 und der U19 alles so hochkommen könnte. Matteo Morey hat gestern grob 60 Minuten, glaube ich, gespielt gegen Preußen Münster. Da kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen, wie seine Leistung war. Aber beschäftigen wir uns zunächst mal mit den Quizfragen. Jochen schreibt, und das finde ich sensationell, da ich gerade in Mexiko bin, ein mexikanisches Vorgeplänkel. Torschützen-WM-Finale 86.
Da war ich anderthalb, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall hat Buruchaga das Siegtor für die Argentinier geschossen. Das dauert jetzt zu lange, da müsste ich sehr in mich gehen. 3 Mexikaner, die in der Bundesliga gespielt haben. Leider nicht Rafael Marquez. Den fand ich immer sehr geil, den Innenverteidiger mit dem Zopf.
Mir fällt da auch nur Chicharito ein, die kleine Erbse, ne?
Ja, Osario hat gespielt bei VfB Stuttgart und die hatten 2. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass die 2 hatten. Verwechsel ich aber nicht mit Fernando Mera.
Der war Portugiese, ne?
Der war Portugiese.
Ist es hoffentlich auch noch.
Ich denke, ich habe nicht gehört, dass sie ihm die Staatsbürgerschaft weggenommen haben, aber das ärgert mich jetzt. Amtierender mexikanischer Meister, ich sag mal Tigres.
Da bin ich raus.
Hier mit, wie heißt nochmal der, nicht Jacques Chirac, wie heißt denn der, dieser Franzose, der da spielt seit einigen Jahren, der bei Marseille war und ist dann dahin gewechselt?
Ganz ehrlich, ich weiß nicht.
Pierre-André Gignac? Kann der so heißen? Vielleicht habe ich jetzt auch die Wegstaben
verwechselt. Klingt auch wie so ein Aufbackbaguette von Liebe.
Orte WM 26. Guadalajara, Mexiko-Stadt und Tijuana.
Ist das so? Boah, du bist ja echt sattelfest.
Weiß ich nicht. Ich habe die Frage auch gerade erst gesehen.
Cancun? Nicht? Haben die kein großes Fußballstadion? Ich weiß es nicht.
Ist Tijuana vielleicht auch irgendwie in New Mexico, in den USA? Aber Guadalajara und Mexico City auf jeden Fall.
Guck mal, da hast du schon mal 2 von 3, glaube ich. Die meisten sind ja in den USA.
Ja, aber das sind die beiden ganz großen. Von daher. Cancun könnte auch sein. Warst du mal in Mexiko?
Nee.
Ich leider auch nicht.
Ja, wäre mal was.
Ist die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich zu hoch für mich.
Na, komm, dein Tar könnte das doch alle mal vertragen. Ich krieg
dir gleich meinen Tar. Entweder oder. Online shoppen oder im Laden.
Mehr online als mir lieb ist, aber manches auch im Laden. Also zum Beispiel Klamotten kaufe ich zu 90% im Laden, weil ich sie da auch anprobieren kann.
Bar zahlen oder mit Karte?
Mittlerweile vor allem Karte.
Videospiele oder Brettspiele?
Brettspiele.
Große Küche oder großes Wohnzimmer? Naja, wenn ich eure Wohnung so sehe.
Ist beides relativ groß, aber es geht auch ineinander über, muss man dazu sagen. Große Küche ist immer gut, weil dann bei Partys viele Leute drin stehen können mit einem Bierchen.
Oder einem Schnäpschen.
Auch das.
Oder mit einem Longdrinkchen.
Ja.
Kannst du dir jetzt aussuchen. Mhm. Telefonieren oder chatten?
Definitiv telefonieren. Ich finde, man kann viel schneller, viel mehr Dinge regeln als hin und her schreiben.
iPhone oder Android?
Dienstlich haben wir alle iPhones. Ich persönlich würde es mich privat kaufen, weil ich es überteuert finde.
Ja gut, das ist ein anderes Thema.
Also ich finde, das Android kann fast das gleiche und nee, würde ich nicht mitmachen, sagen wir es mal so.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Homeoffice oder ins Büro gehen?
Teils, teils, so wie wir es auch praktizieren. Also jetzt zum Beispiel sind wir in der Redaktion im Pressehaus bei uns. Es ließ sich nicht verhindern. Und es macht natürlich auch Sinn, durchaus zusammenzukommen, weil du nochmal einen anderen Austausch hast. Aber Homeoffice hat auch seine Vorzüge. Ich finde, vor allem, wenn du viel recherchieren und schreiben musst, dann ist das schon von Vorteil, wenn du deine Ruhe hast und nicht noch irgendwie drei Telefonate und die Gespräche von den Kollegen permanent irgendwie als Hintergrundrauschen hast.
Verstehe schon. Du magst es nicht, wenn die anderen sich unterhalten, ne?
Ah, ja. Wir unterhalten uns ja auch, aber wenn du irgendwie noch zwei, drei Themen vor der Brust hast und dich ein bisschen konzentrieren musst, ist das manchmal suboptimal. Wenn man das dumme Geschwätz,
das dumme
was auch von dir kommt, dann ausblenden muss.
Das dumme Geschwätz. Das, was Marion schreibt, ist auch Teil des Vorgeplänkels, würde ich mal behaupten. Er hat auch noch eine Hörerfrage. Welchen Quarterback müssen die Las Vegas Raiders draften, damit die Chiefs nächstes Jahr nicht in den Super Bowl kommen?
Habe ich komplett außen
vor. Ja, aber die Raiders, die draften erst an Position 13. Und ich glaube, dass die guten Quarterbacks an der Stelle schon weg sind.
Das könnte sein.
Vor allem Caleb Williams. Oh, jetzt denkt der draußen, das gibt's auch nicht, wie der informiert ist. Aber natürlich.
Mancher wird das denken.
Super Bowl gesehen?
Nee, also ich habe mit Football irgendwie keinen Vertrag. Wir haben das in der Schule mal gespielt. Da hatten wir eine motivierte Lehrerin, die uns so ein paar US-Sportarten auch näher bringen wollte. Und ich fand das sehr... Klar, jetzt kann man das nicht vergleichen, aber ich fand es sehr statisch alles und bin ich kein Freund von irgendwie von Football.
Ja, ist statisch, das ist richtig. Ich kann aber sagen, lieber Marion, wenn du einen guten Quarterback suchst, brauchst du aber erstmal eine gute Offensive Line, die den auch entsprechend schützen kann. Deswegen würde ich einen Offensive Tackle oder Offensive Lineman draften, der relativ gut ist.
Und danach das Jahr dann?
Danach vielleicht? Das Jahr vielleicht dann den Quarterback.
Dann wird es nur nichts mit dem Super Bowl wahrscheinlich im nächsten Jahr für die Raiders.
Nein, das wird so oder so nicht, egal wen sie draften. So, jetzt pass auf, hier ist noch eine tolle Quizfrage. Welche Saison war es? Es ist immer Wolfsburg gegen den BVB.
Heiligsblechle.
Ja, 2:2 Debüt Nuri Sahin.
Wie alt ist Nuri jetzt? Sehr 88.
Und er hat mit 16 debütiert.
Dann würde ich ja sagen 04, 05 oder 05, 06, sowas um den... Oder ist er, ja, 88er-Jahrgang ist, glaube ich, Nuri Sahin.
Boah, so früh schon. Wahnsinn, oder?
Kommt mir auch, jetzt wo ich so höre, relativ lang vor. Ich weiß das noch, den Spieltag.
Aber echt 04, 05, ja?
Ja, muss ja ungefähr 20 Jahre her sein.
Nicht Jahrgang 90, so alt.
Nee, das glaube ich nicht. 88, glaube ich, kommt wohin. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine, das wird wohl passen. Aber das 04, 05 oder 05, 06, würde ich dann sagen.
Wolfsburg gegen den BVB 1:0 Debüt von Legende Bernd Kraus. Das muss 99,
kurz vorm
2000 gewesen
sein. Ja, kurz vor der Jahrtausendwende hätte ich jetzt auch.
Das war die Saison mit den 8 Trainern, wo Jürgen Röber auch noch da war, oder?
Ja, kenne ich mich auch noch,
Hat nicht Bert Kraus exakt kein Spiel gewonnen? Bin mir nicht sicher.
Boah, ich weiß nur, dass es ganz grausam war, das alles zuzugucken. Und das, hinterher waren Matthias Sammer und Udo Lattek, ne? War das die Saison, oder? Oder war das...
Ja, Das müsste 99, 2000 gewesen sein. Weil Sammer ist ja nicht ein Jahr später schon Meister geworden. Da muss noch ein Jahr dazwischen gewesen sein. Das passt.
Doch, aber war das nicht Sammers, war das nicht Sammers Premierensaison? Jetzt.
Nein, Sammers Premierensaison muss die mit Bernd Kraus und Jürgen Röber gewesen sein.
Nein, ich meine aber als Verein-Line-verantwortlicher Cheftrainer ist er doch im ersten Jahr direkt
Meister. Nein, ich glaube im zweiten Jahr.
Echt? Okay.
Ja, der kann ja nicht sofort dann Meister geworden sein mit einer Truppe, die im Jahr davor gegen Abstieg gespielt hat. Nee, das glaube ich nicht.
Kann das Lautern als Aufsteiger auch Meister geworden, Sascha?
Das waren noch Zeiten.
Das waren wirklich noch Zeiten, du.
Wolfsburg gegen BVB 1-4, BVB sichert Klassenerhalt.
Das muss ja wahrscheinlich unter Klopp die letzte Saison gewesen sein, oder?
Nee, da sind sie am Ende Siebter geworden.
Ja, stimmt.
Und haben dann noch Europa League-Qualifikation gegen Wolfsburg und Odds.
Ich erinnere mich. Oh ja, Odds habe ich auch im Stadion gesehen. BVB sichert Klassenerhalt gegen Wolfsburg. Da muss er dann auch irgendwie sowas von Anno dazu mal sein, oder? Seit wann spielt Wolfsburg erste Liga? 97, 98, sowas?
Ja, schon lange jetzt.
97, würde ich sagen.
Da haben sich die VW-Millionen richtig gelohnt.
Roy Präger. So, zum ersten Jahr noch.
Wolfsburg gegen BVB 0-3, erster Bundesligasieg von Peter Bosch. Das war in der Saison 18-19.
Nee, da war doch schon. War es nicht 17-18? War nicht 18-19 schon Favre?
Nee, Favre kam mein Gott, im Sommer 2019.
Wir stochern uns hier aber auch jetzt durch. Ja.
Wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen anfangen. Die Leute regen sich schon auf. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen. Das Vorgeplänkel hat sich durch die viel zu langen Ausführungen von Cedric im Bereich Slowakei, Jelena in die Länge gezogen. Das war so nicht geplant. Es tut mir leid, nicht. So, einige Sachen muss ich leider weglassen. Gegen Freiburg, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Nee,
mach da nächste Woche, wollte ich nur sagen.
Ja, machen wir.
Auch Wiedervorlage.
Ja, ihr könnt die gleichen Fragen nochmal stellen.
Nee,
wir machen vielleicht einmal, ich weiß nicht, gebt mir Feedback, liebe Leute da draußen. Ihr könnt mir schreiben, gerne bei Instagram, folgt mir unter @SaschaStaat, auch gerne bei Twitter. Schreibt mir einfach gerne, ob ihr vielleicht mal eine Quiz-Sonder-Podcast-Folge haben wollt. Dann setze ich mich hier hin mit einem, der Ahnung hat, oder mit Cedric. Das könnt ihr euch aussuchen. Nein, ihr könnt euch aussuchen, wer hier mit mir sitzt. Von den Kollegen. Oder ich lade einfach Gerd Kolbe ein. Der weiß,
der weiß das alles. Der weiß das wirklich alles.
Und dann beantworten wir eine Stunde lang nur Quizfragen. Das fände ich eigentlich mal ganz interessant. So als Sonderfolge, zeitlos.
Mach es.
In der Pause kann man doch mal machen.
Ja, könnte lustig werden. Vielleicht noch mit der einen oder anderen Anekdote versehen. Mhm. Da ist Gerd wahrscheinlich tatsächlich der absolut richtige Ansprechpartner.
Ja.
Macht er mal eine Notiz.
So, habe ich mir gemacht. Und, und an der Stelle möchten wir nochmal kurz zurückblicken auf das Spiel gegen Freiburg, bei dem ich irgendwann nicht wusste, warum der BVB mit 2-0 nur führt.
Genau.
Ja, also ich weiß, wer die Tore geschossen hat, aber ich fand, dass bis zu dem Zeitpunkt das 2-0 irgendwie gar nicht zum Spiel passte. Jetzt war Freiburg natürlich sehr passiv, die sind in Dortmund immer irgendwie sehr passiv und dann liegen sie irgendwann zurück und dann machen sie irgendwann auf und werden irgendwann ausgekontert und verlieren hoch. Das ist irgendwie, das ist immer so, wenn Freiburg in Dortmund spielt, wirklich. Also es gibt sehr wenige Ausnahmen. Streich, seitdem er Trainer ist, hat im Prinzip immer verloren. In Dortmund?
In Dortmund, ja.
Ja, ja, in Freiburg sieht das anders aus. Aber in Dortmund im Prinzip immer verloren. Und da frage ich mich manchmal, also keine Ahnung, ob der überhaupt noch Bock hat, die Reise anzutreten. Aber ja, wie hast du die 90 Minuten so erlebt?
Ja, irgendwie gefühlt trotzdem relativ einseitig. Weil ich fand die Freiburger so handzahm, wie man sie eigentlich sonst, also das kennt man ja eigentlich gar nicht von ihnen, außer bei ihren Gastspielen in Dortmund. Das ist auch wirklich schräg, dass sie dann ja den BVB so haben gewähren lassen. Und du hast gerade gefragt, warum hat der BVB eigentlich 2-0 geführt? Ich würde sagen, weil 3 von 2 Torschüssen von Daniel Mahlen einfach drin waren. Und das hat natürlich dann am Ende in der zweiten Halbzeit, da hat sich dann viel verselbstständigt. Du hast gerade schon geschildert, Freiburg musste ein bisschen aufmachen, zumindest ein bisschen mutigeren Ansatz gewählt. Da hat der BVB natürlich Räume gehabt. Da hast du dann, ja, fand ich zweite Halbzeit schon die wahrscheinlich beste Leistung in diesem Jahr gesehen vom BVB und in Summe dann fand ich den 3-0-Sieg auch völlig in Ordnung.
So, ich muss dir kurz was zeigen. Sollen wir das hier exklusiv sozusagen vermelden?
Aber ich weiß nicht, wie sicher die Quelle ist. Ist ja, das wirklich so?
Aber kurz vor Abschluss, Friedhelm The Legend Funke wird anscheinend neuer Trainer des ersten FC Kaiserslautern. 70 Jahre alt ist der gute Friedhelm mittlerweile. Sieht immer noch aus wie 69, aber ich finde, das ist wirklich eine absolute Legende, der Mann. Muss man einfach so sagen.
Hat das jetzt jemand hier unter unseren Fragen gepostet oder was?
Nee, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, was ist passiert und bin hier nochmal auf dem Handy auf Twitter.
Trendet Funkel etwa bei Twitter?
Nein. Nee. Nein, so Valentinstag trendet hier, hallo? Fans, die hier vorbeikommen. Valentinstag trendet natürlich, weil wir ja schon darüber gesprochen haben. Übrigens, allen Leuten bei YouTube sei gesagt, wir sind nie bei YouTube live.
Das ist richtig.
Weil da manchmal Kommentare kommen. Können wir nicht das und das jetzt hier fragen? Es geht leider nicht, wir zeichnen auf. Deswegen das als kleine Information. Aber ich habe dich unterbrochen, das war mir einfach zu wichtig.
Ja, yeah, okay. Wir waren beim Spiel gegen Freiburg.
Und Freiburg-Handsam, hast du gesagt.
Fand ich schon, ja.
Ja. Ist natürlich auch das Problem, was ich eben gesagt habe. Wenn Freiburg in Dortmund ein bisschen aufmacht, aus irgendeinem Grund, werden die dann immer dermaßen ausgekontert. Die haben ja hier schon auch 5 und 6 Stück gekriegt in der Vergangenheit. Also, ja, Streich tut mir schon ein bisschen leid. Ich bin mir nicht ganz sicher, also habe dann auch mit meinen Kumpels dann da nach dem Spiel noch drüber gesprochen, welche Note gibt man denn dann? Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht eine 2-.
Ja, finde ich.
Dann hat der Kumpel gesagt, ja, ich hätte jetzt maximal eine 3+ gegeben. Gut, im Endeffekt ist das die gleiche Note. Aber ja.
Auf Zeugen stand dann immer gut und nicht befriedigend. Das war schon ein Unterschied.
Es war so, dass sie gegen eine Mannschaft, die jetzt definitiv nicht zum Fallobst der Bundesliga gehört, zu Hause souverän mit 3-0 gewonnen haben. Am Anfang haben sie sich schwer getan. Dann haben sie auf einmal 2 Tore geschossen. Und hinten raus war es überhaupt gar kein Problem mehr. Also kann man schon zufrieden sein.
Finde ich auch. Also insgesamt bei aller Kritik, die man ja auch zum Beispiel nach dem Spiel gegen Heidenheim üben konnte, war das doch zumindest, geht das in die richtige Richtung. Sagen wir es mal so. Und das finde ich mit einer 2- ganz gut abgebildet.
Ja, das glaube ich auch. Reicht diese Leistung, um in Wolfsburg zu gewinnen?
Gute Frage. Wolfsburg ist jetzt natürlich auch gerade nicht unbedingt in Topform. Ich glaube, seit 6 Spielen ohne Sieg. Aber wenn man mal die ersten 20 Minuten ausblendet, vielleicht schon, aber ich weiß gar nicht, ist ja total die hypothetische, also ist ja müßig darüber jetzt zu diskutieren.
Nein, die Frage, das ist ja das nächste Spiel, Cedric.
Ja, das ist mir durchaus bewusst, aber da dann immer die Frage, wie Wolfsburg auf- und eingestellt ist, wie es der BVB ist. Ich sag mal so, Wolfsburg würde es vielleicht noch reichen, gegen Eindhoven wird es dann wahrscheinlich schon schwieriger. Aber ich glaube zum Beispiel gegen Eindhoven werden sie wieder auf dem Punkt da sein, weil in der Champions League haben sie ja bislang einen überwiegend guten Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, das wird der erste richtige Prüfstein dann jetzt auch im Frühjahr, im frühen Frühjahr. Ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, Köln, Bochum, Darmstadt, Heidenheim und diese relativ schwachen Freiburger, an diesem Tag relativ schwachen Freiburger,
wenn man nicht von 15 Punkten?
Ja, ja. Und, aber die musst du auch einsammeln gegen diese Gegner.
Eigentlich 15 von 15.
Da gehe ich auch mit, ja.
Ja. Gut. Wollen wir nicht zu kritisch sein? Wobei letzte Woche war ich, glaube ich, relativ kritisch. Da war die Leistung in Heidenheim aber auch desolat, kann man auch sagen. Und ja, manchmal ist das so. In einer Woche spielen sie gut und in einer anderen Woche spielen sie schlecht. Anschlussfrage wäre natürlich gewesen: Reicht die Leistung gegen Freiburg, um in Eindhoven zu gewinnen?
Das könnte dann schon womöglich schwieriger werden.
Weil Eindhoven natürlich dieses Jahr in der Liga alles wegfegt, ja, was irgendwie vor die Flinte kommt.
Ich will mir eben auch nochmal angucken, wie 68 zu 10 Tore, 19 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Ja. Aber 1:1 gegen Ajax, die diese Saison jetzt nur keine Bäume ausreißen. 1-1
ja, ich glaube Ajax hat 35 Punkte aktuell. Ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, war das Ende letzten Jahres, als wir diesen Sonderpodcast hatten zu Bender Schein, glaube ich, haben wir schon mal kurz Eindhoven angeschnitten. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen drüber hinweg, also mir fällt das schwer, das einzuordnen. In der holländischen Liga so zu dominieren, ist sicherlich eine Leistung. Inwieweit das international die Konkurrenzfähigkeit widerspiegelt, stelle ich mal fragend in den Raum, weil die in der Champions League Gruppe, ich habe mir die Resultate eben nochmal angeguckt. 0-4 gegen Arsenal verloren, okay, dann 1-1, dann 2-2 und 3-2 gewonnen gegen Sevilla, okay, das ist ordentlich, 1-1 und 1-0 gegen Lens. 9 Punkte, 8 zu 10 Tore. Da würde ich sagen,
sollten wir uns nicht blenden lassen, meinst du?
Ja, zumindest, glaube ich, der BVB hat gute Chancen auf Viertelfinale.
Das glaube ich auch. Sie haben auswärts zweimal überzeugt, also was heißt überzeugt, Newcastle war der Sieg ein bisschen glücklich, da hatte Newcastle am Ende auch noch Chancen. Beim AC Milan muss man auch erstmal so auftreten,
finde ich,
haben sie gewonnen. In Paris, das war nicht gut. Da hatte Paris aber auch wieder einen guten Tag und zu Hause spielen die ganz anders als auswärts. Von daher, glaube ich, war das in der Gruppenphase auswärts absolut in Ordnung. Eindhoven schätzt sich schlechter ein als PSG. Mhm. Vielleicht auf dem Niveau zwischen Newcastle und Milan. So, dann könnte das ja passen, dass der BVB da durchaus als Favorit hinfährt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie so agieren, wie sie in der Liga agieren, und man kann nicht einfach die DNA einer Mannschaft von einem Spieltag auf den anderen umstellen, werden sie natürlich offensiven Hurra-Fußball spielen.
Du meinst jetzt PSV?
Ja.
Ja. Und dann ist es noch Peter Bosch, Trainer, der sowieso gerne Hurra-Fußball spielt. Ja.
Und dann kannst du natürlich auch mit ein paar langen Bällen und den schnellen Spielern, die Borussia Dortmund hat, Donny Malen und so weiter, glaube ich schon, dass sie da viele Torchancen bekommen werden. Das ist das größte Problem, sich die Torchancen zu kreieren. Das ist, glaube ich, teilweise in der Bundesliga schwieriger sogar als international, weil manchmal habe ich das Gefühl, heutzutage geht es dann im europäischen Fußball fast nur noch darum, schön viele Tore zu erzielen und gar nicht mehr defensiv irgendwie stabil zu sein. Ja, du schüttelst so ein bisschen den Kopf.
Ja, aber ich denke über deine Worte nach.
Ja, okay.
Defensive Stabilität ist ja letztlich schon auch ausschlaggebend dafür, wie weit ich in den Wettbewerb komme. Ne? Und Eindhoven spielt ja in aller Regel ein offensives 4-3-3 und natürlich bietet das dir auch Möglichkeiten. Gerade wenn der Gegner weit aufrückt, da musst du halt mal gucken, ne? Rücken die Außenverteidiger mit auf, wie viele Räume gibt es dann? Musst du auf die Umschaltmomente achten? Musst du in beide Seiten eigentlich, ne? Wenn der BVB auch so agiert. Wird spannend auf jeden Fall als Vergleich, glaube ich.
Da erwarten wir wahrscheinlich irgendwie ein Spiel mit 4-5 Toren und am Ende wird es 0-0
oder 1-1 maximal. Ja, im Hinspiel vielleicht sogar schon, ja.
Also machen wir uns nichts vor. Aus meiner Sicht ist Borussia Dortmund in dem Spiel favorisiert. Oder sind wir dazu optimistisch?
Nee, aus meiner Sicht auch. Aber ich glaube, also ehrlich gesagt, spielt das doch keine Geige, ob die favorisiert sind oder nicht. Du musst da einfach weiterkommen und fertig.
Ja, ich würde jetzt vor den Duellen mit Eindhoven sagen, stehen die Chancen aus Weiterkommen locker mal 60-40.
60-40 würde ich mitgehen.
Ja, aber vorher gibt es noch diese Aufgabe in Wolfsburg. Mhm. Und manchmal kann das dann sein, das sagt natürlich jeder Profisportler, nein, wir gucken von Spiel zu Spiel. Die Phrase kann ich auch nicht mehr hören. Ja, das stimmt nämlich nicht zu 100%. Das kann mir keiner erzählen, dass man nie ans große Ganze denkt. Oder vielleicht an wichtige Spiele, die danach kommen. Das Spiel in Wolfsburg hat aus meiner Sicht eine relativ hohe Bedeutung für den weiteren Verlauf der Bundesliga-Saison. Wenn du jetzt da wieder hinfährst und lässt Punkte liegen, wird es schwierig, weil es ist wieder ein äußerst schlagbarer Gegner. Du hast eben gesagt, seit 6 Spielen nicht gewonnen. Niko Kovac steht da immer mehr in der Kritik. Gut, jetzt kann man sagen, alle 2 Jahre steht da der Trainer in der Kritik in Wolfsburg. Das ist ja relativ regelmäßig so, aber sie sind schon hinter den Erwartungen. Also mit dem Kader, den sie haben in Wolfsburg, müssen sie deutlich erfolgreicher Fußball spielen, als sie das jetzt machen. Und sie spielen auch keinen schönen Fußball. Das kommt auch noch dazu. Wolfsburg hat sich, der eine oder andere wird sagen, sie waren es immer schon, ein bisschen zu einer grauen Maus entwickelt, oder?
Ja. Gerade auch, wenn ich die Ergebnisse sehe, irgendwie 2-2 Hoffenheim, 1-1 Köln, 1-1 Heidenheim, 1-1 Mainz. Boah.
Ja gut, sorry.
Das sind jetzt alles keine Spiele.
Muss der BVB da gewinnen, da gibt es keine zwei Meinungen.
Da gehe ich auch mit, keine Frage. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, was du gerade schilderst, so, du hast jetzt 5 Spiele ohne Niederlage, 4 Siege, in Heidenheim hast du das liegen lassen und nicht gerade überzeugt. Und man hatte ja die Hoffnung geäußert, und das wird ja durchaus auch kritisiert, sich darauf zu verlassen, dass man wieder so eine Serie hinlegen kann. Jetzt kannst du diese Serie aber tatsächlich, oder sagen wir mal, du kannst diese Resultate verstetigen und du kannst einen weiteren Schritt zu einer Rückkehr zu deinem eigenen Selbstverständnis machen. Mit einer vernünftigen Leistung in Wolfsburg, wo du dann natürlich 3 Tage später auch mit einem guten Gefühl gegen Eindhoven ins Spiel gehst, wo du dir vielleicht eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel verschaffst, das im März ist. Und dann sind wir in der entscheidenden Saisonphase, März, April. Was kommt da noch? Der BVB hat jetzt durch die bislang guten Resultate in diesem Jahr wieder sich ist vorgeschoben, ist in den Champions League-Rängen. Das musst du natürlich unbedingt verteidigen. Mit ein bisschen Glück kannst du aus meiner Sicht noch, je nachdem wie stabil Stuttgart bleibt, vielleicht Dritter werden. Ich denke, der BVB hat gute Chancen, ins Champions League-Viertelfinale zu kommen. Und dann verleihst du dieser doch sehr trüben ersten Saisonhälfte womöglich noch ein paar ansehnliche Anstriche. Wenn dann noch, das ist natürlich die große Prämisse, die spielerische Weiterentwicklung zu erkennen ist, glaube ich, kannst du vielleicht sogar am Ende noch sagen, oder ich streich mal das vielleicht, kannst du am Ende sagen, es war eine unterm Strich gelungene Saison.
Ich will gar nicht so weit vorausschauen. Ich glaube, nach dem Wolfsburg-Spiel, da spielt man erstmal zu Hause gegen Hoffenheim und dann bei Union Berlin.
Ja, und dann kommt schon Bremen. Ich weiß gar nicht, ob
ja,
Union schon Bremen ist.
Ah, ja, könnte auch sein. Aber auf jeden Fall danach ein Heimspiel gegen Hoffenheim.
So, es da musst du auch
gewinnen. Bleiben weiter
ja.
Unfassbar schlagbare ja, Gegner. Das ist erstmal der Punkt.
Diese Punkte musst du auch, und in diesem Spiel musst du A, die Punkte sammeln, B, deine eigene Spielweise. Du musst noch weitere Schritte zu deinem eigenen Selbstverständnis machen. Insgesamt deine Spielweise verbessern, damit du in den entscheidenden Phasen wesentlich gewappneter bist, als du es in der Hinrunde warst, vor dieser Phase.
Mhm. Haben wir da jetzt alles besprochen eigentlich? Das Freiburg-Spiel liegt natürlich jetzt auch schon einige Tage zurück, fast eine Woche, wenn ihr diese Ausgabe hört.
Vielleicht machen wir noch kurzes Name-Dropping. Ich fand Marcel Sabitzer wirklich ordentlich. Auch der war ja so ein bisschen Sinnbild dafür, dass man den BVB gar nicht so richtig greifen konnte und ihn auch nicht so richtig einordnen konnte, war unheimlich fleißiger Spieler. Glaube ich, die meisten Sprints angezogen, die größte Laufleistung. Und finde ich, hat endlich auch mal so ein bisschen als Verbindungsspieler dann auch wirklich agiert und diese Räume nicht abreißen lassen, sondern eben diese Verbindung auch hergestellt. Ganz wichtig, glaube ich, für den Aufwärtstrend insgesamt. Spielaufbau, großes Thema. Das wird sicherlich noch zu verbessern sein, aber auch da fand ich zumindest, gab es mal so ein paar kurze Stafetten und dann auch öfter mal einen Diagonalball. Oft zu Jamie Wijnaldum zwei, dreimal gesehen zu haben. So, das fand ich mal erfrischend, dann auch mal, dass man ein bisschen was anderes probiert. Nicht nur das Langholz von Kobel ins Nirgendwo, sondern mal ein bisschen strukturierter insgesamt agiert wurde. Sehr positiv Daniel Malen, der auch oft sehr wechselhaft spielt, scheint zumindest jetzt wieder sich einigermaßen konsolidiert zu haben. Ganz gut harmoniert mit Niklas Füllkrug, der auch immer besser reinfindet. Also ich finde, es sind schon durchaus ein paar Ansätze erkennbar. Oder das Freiburg-Spiel hat durchaus ein paar Ansätze geliefert, zu sagen, es gibt Anlass zu dosierter Zuversicht. So.
Anlass zu dosierter Zuversicht, mhm. Das ist dann also die Dosisausgabe, notiere ich mir gerade. Ja, okay. Ja. Ja, hast du recht. Also, wenn du schon beim Name-Dropping bist, ganz kurz noch was zu Jamie Bynoe-Gittens. Da fehlt mir nach wie vor ein bisschen die Effizienz. Er hat das ein Saisontor, das ist ein bisschen wenig, weil er versucht auch immer viel. Das finde ich auch gut, dass er dann weitermacht, selbst nach Ballverlusten, dass er dann wieder in die nächste Aktion geht, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Da merkt man schon auch den Unterschied noch zu einem Jadon Sancho, der einfach da auf einem anderen Level ist, selbst wenn er jetzt eigentlich monatelang bei Manchester United außen vor war. Aber was mir auch immer sehr, sehr gut gefällt, ist, wie Marzen dann auch ins Mittelfeld geht. Klar, das ist dann auch ein bisschen die Marschroute und so weiter, aber das macht er sehr gut. Und da ähnelt er schon sehr Rafael Guerreiro in der Spielweise, finde ich. Also das ist schon sehr ähnlich und dann scheint man da einen sehr, sehr guten Nachfolger zumindest für den Moment gefunden zu haben. Mal gucken, ob er dann im Sommer bleibt. Die Thematik machen wir jetzt nicht wieder auf. Deswegen, falls da gleich Hörerfragen zu reinkommen, die werde ich an dieser Stelle einfach mal ignorieren, weil ich glaube, das ist aktuell gar nicht das Thema. Wir haben noch viel zu besprechen und wir sind noch lange nicht durch mit dieser Ausgabe. Ja, also das ist mir auch noch aufgefallen und ja, Füllkrug Malen, das harmoniert immer ein bisschen besser. Füllkrug jetzt 10 Saisontore, Malen müsste bei 9 stehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die beiden, also Füllkrug ja, letzte Saison für Werder Bremen mehr Tore erzielt, aber Dortmund hatte letztes Jahr keinen einzigen Spieler, der 10 Tore erzielt hat. Mhm. Es gab ein paar mit 9, ich glaube 4 Stück, 1 mit 8, 1 mit 7 und so weiter. Hat sich alles verteilt, aber jetzt haben sie wieder welche, die auch zweistellig treffen.
Es geht zumindest in die richtige Richtung, genau. Ja. Und insgesamt wird er in seinem Spiel ja auch variabler, finde ich. Ne? Das ist gut. Er hatte ja auch in einem Interview mit den Kollegen von uns, ich glaube mit Dirk und Kevin, genau, im Trainingslager durchaus auch selbstkritische Töne gewählt und so. Und ich finde, er lässt den Ganzen jetzt ganz gute Taten folgen. Das gefällt mir gut. Und was Jamie Bynoe-Gittens angeht, bin ich auch bei dir. Ich finde es super, dass er immer wieder ins 1 gegen 1 geht, dass er es immer wieder probiert. Aber er muss halt schon den nächsten Schritt machen, was die Entscheidungsfindung angeht. Er dribbelt sich so oft fest, er übersieht besser postierte Mitspieler und die Muster sind einfach zu ähnlich, die er immer wieder anbietet. Da können sich die Verteidiger mittlerweile gut drauf einstellen. Ja. Und klar, er schafft es dann durch sein Tempo auch oft am ersten vorbei, aber insgesamt, da muss dann jetzt auch in den nächsten Wochen der Schritt folgen.
Bin sehr gespannt, ob das noch passiert, wie viel Spielzeit er bekommt, sobald Jadon Sancho auch komplett drin ist.
Ja. Weil
du musst natürlich dann den besseren Spieler aufstellen. Machen wir uns nichts vor.
Klar.
Ja.
Aber auch da, also du lernst ja nicht nur im Spiel, sondern im Zweifelsfall profitierst du ja auch davon im Training, dass du so einen genialen Mitspieler hast auf deiner Position und kannst davon nochmal das eine oder andere mitnehmen. Ne?
Ja, absolut. So, jetzt kommen wir zu Paris Brunner. Mhm. Und das ist deswegen ein interessanter Spieler. Ja, da war ein bisschen was los schon, obwohl der ja noch kein einziges wirklich wichtiges Spiel gemacht hat in seiner Karriere, also zumindest für den BVB. Also ja. Die U17-Weltmeisterschaft, das ist natürlich eine andere Nummer.
Ich kann sagen.
Ja, ja. Aber für den BVB hat er noch kein richtig großes Spiel gemacht. So. Trotzdem ist er ja schon relativ bekannt geworden durch das ein oder andere Aktionchen. Und in Marbella dann auch zu spät ins Bett gegangen. Ja, so Kleinigkeiten, wo man dann denkt, Mensch, dir winkt ein Profivertrag. Er wird jetzt morgen 18, richtig? Mhm. Frage aller Fragen, wann folgt die Unterschrift und ja, was ist der Hintergedanke bei Borussia Dortmund mit ihm, Profivertrag zu unterschreiben, was möchte der Spieler eigentlich, man hat da viel gelesen in letzter Zeit, du kannst das beurteilen, du bist relativ nah dran.
Ja, ich habe mich natürlich mit der Thematik schon jetzt über mehrere Monate auseinandergesetzt und Lars Ricken hat ja uns damals gesagt, klar, wir wollen ihm jetzt nicht nur noch einen Fördervertrag geben, da geht es jetzt schon um einen Profivertrag, den wir ihm anbieten wollen. Aber seitdem ist noch nicht so viel passiert. Die Parteien beide sprechen miteinander. Es gab auch im Januar Gespräch auf der Geschäftsstelle mit Sebastian Kehl, mit Lars Ricken, mit Paris Brunner und seinen Eltern. Man muss dazu wissen, sein Vater Norbert ist auch gleichzeitig sein Berater. Man hat sich ausgetauscht, aber ist noch nicht zu einer Übereinkunft gekommen. Und so wie ich es höre und wahrnehme, ist das auch, wird das nicht mehr als selbstverständlich und als Selbstläufer von Vereinsseite gesehen. Natürlich hat Paris Brunner auch gerade nochmal durch die Weltmeisterschaft in Indonesien, wo er eine prägende Figur war bei der deutschen U17-Nationalmannschaft, zusätzliches Interesse auf sich gezogen. Es gab jetzt zuletzt Gerüchte, sein Vater hätte in Italien verhandelt mit Clubs aus der Serie A. Das ist nach unseren Infos nicht der Fall gewesen. Ich habe mit dem Papa auch telefoniert und er hat es auch dementiert mir gegenüber. Es ist natürlich, es hakt aktuell an zwei Stellen. Zum einen liegen die beiden Seiten auseinander, was mögliche Gehaltsvorstellungen angeht. Und zum zweiten ist, und das ist, glaube ich, vielleicht der wichtigere Part, welchen Weg zeigt Borussia Dortmund eigentlich einem jungen Spieler wie Paris Brunner auf? Welche Perspektive hat er wirklich, in den Profikader zu rutschen? Denn als Stürmer hast du Niklas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller vor dir, wenn wir von der nächsten Saison ausgehen. So, jetzt ist die Frage, sind alle drei nächste Saison noch da? Ich würde sagen, nein. Trotzdem hast du dann noch mindestens zwei vor dir. Und selbst wenn du auf die Außenbahn als Flügelstürmer dein Augenmerk legst, hast du da immer noch hochkarätige Konkurrenz. Also ist die Frage, wird jemand, der U17-Weltmeister und Europameister ist, automatisch spielen bei den Profis? Wahrscheinlich nein. Dann ist die Frage, worauf kommt es dir an als junger Spieler? Willst du, er wird jetzt erst 18, da kannst du ruhig nochmal ein Jahr, ich glaube in der Phase wichtig, Spielpraxis sammeln auf hohem Niveau. Wo siehst du dich da? Siehst du dich bei Borussia Dortmund? Spielst du dann bei den Profis, ja oder nein? Bist du bereit, in der U23 zu spielen? Ist das überhaupt eine Option? Es gibt viele Parameter, die da stimmen müssen und da sind beide Parteien noch in Verhandlungen. Hinzu kommt noch, du hast das gerade schon suffisant angedeutet, es gab die Suspendierung im Oktober wegen Undiszipliniertheiten, wegen eines Vorfalls. Eine schnelle Begnadigung nach zwei Wochen, weil der BVB ihm nicht die Teilnahme an der U17-Weltmeisterschaft verwehren wollte. Dann ist er mit ins Trainingslager nach Marbella gefahren. Zum ersten Mal als junger Spieler bei den Profis mit ins Trainingslager und hat da den Zapfenstreich verpasst, so würde ich es mal sagen. Ist sehr unglücklich. Der Spieler wird durchaus auch umstritten gesehen aufgrund seines Verhaltens. Auch das wird sicherlich eine Rolle spielen insgesamt bei den Verhandlungen. Und das ist dann schon eine Gemengelage, bei der es schon spannend wird, ob und inwieweit und wann sich die Parteien einigen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass es schon morgen der Fall ist.
Was würdest du Paris Brunner anbieten, wenn du Borussia Dortmund wärst?
Du meinst jetzt vom Gehalt?
Vom Gehalt?
Ich kenne mich in den Gehaltsgefügen tatsächlich nicht so aus.
Ist ja egal.
Ja, es ist schon, spielt schon eine Rolle, ja, ob ich jetzt sage 5 Millionen oder eine halbe Million.
Wie lang sollte der Vertrag sein? Was hältst du finanziell für angemessen? Und welche Möglichkeiten würdest du ihm aufzeigen wollen, wenn du Borussia Dortmund wärst?
Dazu müsste ich genau wissen, wie der BVB ihn tatsächlich einschätzt.
Nein, nein, das bist du ja jetzt. Du bist Borussia Dortmund.
Ja, okay. Finde ich tatsächlich, jetzt stürzt mir aber auch eine echte Herausforderung.
Ja, aber komm, du guckst ja gefühlt jedes Spiel der U19.
Ja, nicht ganz, aber ja. Ja.
Weißt ganz genau, wie du den Spieler einzuschätzen hast.
Also im Gespräch waren zuletzt ungefähr 500.000 Euro. Wir haben aber allerdings auch gehört, dass das nicht, also pro Jahr, die man üblicherweise einem U19-Spieler, der einen Profivertrag erhält, anbietet. 500.000, 600.000 war so die Range. Da ist die Frage, kannst du als Borussia Dortmund auch 100.000, 200.000 drauflegen? Ich würde behaupten, ja, denn ich argumentiere jetzt doch nicht ganz aus meiner Sicht. Zieh mir das nach, Sascha. Du musst ja immer überlegen, welche Option hast du? Wenn du diesen Spieler ziehen lässt, der hat noch einen Vertrag bis 2025, muss man sagen. Wenn du diesen Spieler ziehen lässt und der explodiert, werden hinterher alle sagen, wie konntet ihr das machen? Wenn du diesen, also musst du den Spieler eigentlich musst du behalten. Mit den Voraussetzungen und wenn er sich nicht so entwickelt und komplett explodiert und den Durchbruch komplett schafft bei den Profis, kannst du ihn im Zweifelsfall auch immer noch wertsteigernd verkaufen. Weil er hat einen Markt, er hat ein Interesse und er hat auch was auf dem Kasten. So, also aus meiner Sicht muss der BVB ihn halten. Und ich finde, ich kannst du nicht verlässlich einschätzen, ob es dann an 100.000 Euro hakt. Das ist natürlich eine Menge Geld. Und du darfst dein Gehaltsgefüge natürlich auch nicht komplett durcheinander hauen, weil du hast noch ein paar andere Jugendspieler und generell natürlich auch Prinzipien im Verein, die du nicht außer Acht lassen darfst. Also ich denke, um auf deine Frage zurückzukehren, du solltest versuchen, ihn für 3 Jahre zu binden, damit du ihm eine Perspektive aufzeigen kannst. Mit vielleicht sagen, komm, erstes Jahr bei den Profis reinschnuppern, vielleicht bei der U23 mal in der dritten Liga auch andocken an den Seniorenfußball, da auch nochmal Intensität erfahren, Tempo, Physis. Und dann gucken, zweites Jahr vielleicht den Step, ob er es schafft, je nachdem, wie gut er das neue Level adaptiert. 3-Jahres-Vertrag. Ich kann, wie gesagt, nicht verlässlich einschätzen, was man einem Spieler dieser Güte zahlt. Er hat aber auch bei allen Lobliedern hat er durchaus noch Potenziale, so wie es immer gerne genannt wird. Ja, deswegen würde ich sagen, gib ihm einen 3-Jahres-Vertrag mit einem guten Gehalt, vielleicht auch prämienbasiert. Das ist die Frage, inwieweit man das aushandeln kann, damit du natürlich einen Ansporn gibst. Auch das steht ja durchaus im Raum. Das wäre für mich ein denkbares Modell.
Jetzt finde ich, weil du gesagt hast, normalerweise 500.000 bis 600.000 ist so die Range, kann man auch 700.000, 750.000 Euro bezahlen. Natürlich kann man das. Ist die Frage, ob man das möchte mit den Spirenzchen, die er bislang schon so getrieben hat. Ja, ob man da sagt, pass mal auf, das ist jetzt eine Frage des Prinzips. Wir geben das nicht mehr aus als bei anderen Spielern, die aus der Jugend kommen, einfach weil du da noch lernen musst. Das war bei anderen nicht so, die aus der Jugend gekommen sind. Ja, also die haben nicht so viel Schabernack getrieben und die haben sich mehr fokussiert und da haben wir oder hätten wir gesagt, da wäre es vielleicht gerechtfertigter und deswegen können wir dir das Geld nicht geben. U17 Welt- und Europameister zu sein, ist natürlich schon
Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Spieler des Jahrgangs.
Ja.
Ja, also wie gesagt, der BVB, also ich glaube, Paris Brunner ist in einer relativ guten Verhandlungsposition, denn ich sage das nochmal, wenn Borussia Dortmund ihn jetzt nicht weiter an sich bindet, und er wirklich den nächsten Schritt macht, wo auch immer, werden hinterher sich alle in den Hintern beißen, dass du so einen Jungen nicht gehalten hast. Also ich finde, da sollte es nicht, ich sage das jetzt natürlich so leicht, da sollte es jetzt nicht an 100.000 Euro scheitern, weil dafür sind im Profifußball ganz andere Summen ausschlaggebend.
Nein.
Aber dann, es muss schon eben auch der Faktor Perspektive und Sozialverhalten aus meiner Sicht schon auch wichtig. Du kannst natürlich, du musst dir immer auch dessen gewahr sein, dass du halt eine Verantwortung fürs Gesamtgefüge hast. Und wenn einer natürlich aus der Reihe tanzt und ehrlich gesagt zeugt es schon von einigermaßen ausgeprägtem Selbstvertrauen, so würde ich es jetzt mal nennen, in Anführungszeichen, dann bei deinem allerersten Profitrainingslager dir die nächste Undiszipliniertheit zu leisten mit deiner Vorgeschichte, ja, das muss man eben auch mit berücksichtigen.
Ist er denn so gut, wie alle sagen?
Er ist schon gut. Also du bist ja nicht aus. Also ja, er bringt schon richtig was mit. Aber zum Beispiel kann er noch am Tempo arbeiten, insgesamt an der Technik. Aber er ist halt auch dann da und macht das Tor. Er hat den Gilina getroffen. Da hat er eigentlich gar nicht so eine gute erste Hälfte gespielt, aber er war dann da und hat getroffen. Er hat jetzt am Wochenende getroffen gegen Wuppertal.
Zahlen sprechen für ihn.
Die Zahlen sprechen für ihn, ja.
Ja, bei der U17 WM hat er zweimal den entscheidenden Elfmeter verwandelt, oder? War das so?
Ja, ja. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er, ich meine, die Bestauszeichnung als bester Spieler hat er auch bekommen. Bei der EM war es auf jeden Fall so. Natürlich bringt der Junge schon was mit. Und so einen hast du halt auch nicht, selbst im NLZ von Borussia Dortmund, alle Tage. Aber ich finde, damit einher geht ja eben auch schon durchaus ein gewisses Maß an Verantwortung, damit vernünftig umzugehen. Und daran würde ich sagen, hapert es.
Man hört ja auch, dass sein Umfeld nicht das Allerleichteste ist.
Habe ich auch gehört.
Ja.
Jetzt muss man aber, um ihn da auch mal in Schutz zu nehmen, auch sagen, wir haben das hier schon unter anderem mit Mike Tullberg thematisiert, dir sagt natürlich als Jugendspieler auch die allermeisten, boah, was bist du für ein cooler Typ, für ein geiler Typ, was bist du für ein Megaspieler, du wirst der nächste Profi. Die wenigsten sagen dir ja auch im Zweifelsfall, boah, da musst du aber noch dran arbeiten. So, ja, es klopfen dir schon mehr Leute auf die Schulter. Da jetzt auch die Bodenhaftung zu bewahren, das gilt nicht nur für Paris Brunner, ist natürlich durchaus auch eine Herausforderung.
Er ist nicht der beste Jugendspieler, der Borussia Dortmund zur Verfügung stand, muss man ja sagen. Ist das richtig?
Du spielst jetzt auf Henry Blank an, oder?
Ja, und da hat man ja schon den Unmut einiger gelesen und ich kann diesen Verkauf auch nicht nachvollziehen. Den hätte man in der kommenden Saison ganz problemlos als vierten Innenverteidiger einsetzen können und dann kommt noch dazu, dass er anscheinend, das hast du mir ja auch gesagt, enorm bodenständig ist, ein ganz, ganz vernünftiger Kerl, sich sofort adaptiert, immer an das nächsthöhere Level. Und weiß man, ob Mats Hummels seinen Vertrag verlängert? Ich denke nicht. Der wird sich relativ lange Zeit lassen. Vielleicht hat er dann Bock, nochmal in die USA zu gehen oder irgendwas in die Richtung zu machen. Das hat er ja durch die Blume auch schon mal verlauten lassen, dass ihn das reizen könnte. So, dann stehst du da, musst sowieso nochmal einen Innenverteidiger von Format nachkaufen, weil hast du keinen mehr im Kader. Und dann kommt dazu, dass du Blank als Innenverteidiger Nummer 4 gar nicht mehr zur Verfügung hast.
Mhm. Ja, also. Also als ich das an dem Tag früh gehört habe, habe ich auch gedacht, ich höre nicht richtig. Fand ich tatsächlich sehr schade, weil neben dem sportlichen Aspekt, du hast gerade schon gesagt, er adaptiert das nächste Level sehr schnell. Das ist so tatsächlich. Er weiß, was er kann. Er weiß immer, was er nicht kann und schaufelt sich das drauf, ist ungemein fleißig. Und das finde ich schon, ja, mindestens fast gleichrangig, er ist nur wirklich, ich habe einige Male mit ihm zu tun gehabt, er ist wirklich so bodenständig, wie selten ein Spieler, vielleicht auch noch nie, ich will es jetzt auch nicht überhöhen, aber wie selten ein Spieler erlebt habe, sehr reflektiert, sehr angenehm und er verkörpert ganz viel von dem, wofür Borussia Dortmund stehen will. Und was wäre das eigentlich für eine Geschichte? Du hast jemanden, den du aus dem Nachwuchsleistungszentrum über Jahre entwickelt hast, der bis zu seinem letzten U19-Jahr Ergänzungsspieler war, der dann den entscheidenden Schritt gemacht hat, der sich so enorm weiterentwickelt hat, der dann in die U23 wechselt. Übrigens hat er da schon im letzten Sommer noch überlegt, soll ich eigentlich bei Borussia Dortmund bleiben? Denn das war damals schon für ihn ein wesentliches Kriterium, auf wie viel Spielzeit komme ich hier eigentlich? Und er ist davon ausgegangen, dritte Liga, U23, das wird nicht allzu viel sein. Da werde ich vielleicht auch nur der dritte oder vierte Innenverteidiger sein. Es gab Gespräche mit Rot-Weiß Essen, da hätte er kommt aus Essen, seine Familie lebte da, muss man sagen. Hat durchaus überlegt, soll ich hier wirklich bleiben? Komme ich hier auf meine Spielpraxis? Und der Faktor Spielpraxis und Perspektive nach oben hat, so viel ich in Erfahrung bringen konnte, auch jetzt bei dieser Entscheidung eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und offensichtlich hat er für sich die Perspektive bei Borussia Dortmund nicht in dem Maße gesehen. Dann frage ich mich natürlich, wenn jemand wie Henry Blank, der nun wirklich ganz viel mitbringt an Attributen, um vierter Innenverteidiger zu werden und perspektivisch mehr als das, wenn sogar so jemand es nicht schafft, wer soll es dann schaffen? Die Frage muss man sich, glaube ich, wirklich stellen. Jetzt gibt es eine Rückkaufoption. Gute Sache. Denn ich glaube, der wird jetzt ein Jahr in Salzburg spielen und ich kann mir gut vorstellen, dass er in 2 Jahren in Leipzig spielt. Und ich bin gespannt, ob er den Weg zurück nach Dortmund findet. Und dann bin ich gespannt, ob diese Rückkaufoption Soll ja bei 10 Millionen liegen. Wenn er für 4,5 plus Boni, sagen wir mal, rund 7 Millionen nach Salzburg gegangen ist, kann ich mir kaum vorstellen. Ist aber auch jetzt nur meine Meinung, dass sie sich auf 10 Millionen einlassen, um ihn dann zurückzugeben.
Ja gut, aber ist das keine festgeschriebene Summe?
Ich weiß nicht, ob sie stimmt, sagen wir das. Sie wird festgeschrieben sein, aber ich weiß nicht, ob 10 Millionen stand im Raum. Das ist das, was wir so gehört haben, man gelesen hat. Gut, ich bin gespannt. Das war wirklich ein Wechsel, wo ich gedacht habe, das ist jetzt echt, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Ich habe den an dem Tag noch gesehen, habe ihm noch kurz zugewunken. Und da hatte er sich gerade in der Geschäftsstelle verabschiedet, wie ich dann hinterher erfahren habe.
Dieser Schlawiner.
Ja. Ja, richtig. Genau.
Oder Schla Salzburger jetzt in dem Fall.
So.
Ja. Oh, war ja, klar, dass der kommt.
Ja, oder? Das ist, nee, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja. Da habe ich völlig unvorbereitet getroffen. Genau wie der Wechsel.
Das tut mir leid.
Ja, jedenfalls echt schade. Sehr sympathischer Spieler. Bin sehr gespannt auf seinen weiteren Weg. Und ich glaube, da hat der BVB, ja gut, eine Chance verstreichen lassen ist ja falsch, weil der Spieler auch eben aufgrund der für sich zu der Einsicht gekommen ist, dass die Perspektive nicht so vorhanden ist. Ja, schade.
Das ist sehr schade. Und deswegen können wir gleich, glaube ich, auch nochmal, wenn wir mit den Hörerfragen loslegen, eine, ich will nicht sagen Grundsatzdebatte führen, weil der eine oder andere fragt ja dann auch in die Richtung. Mhm. Was ist der Sinn der U23 überhaupt? In welche Richtung sollte man gehen? Und da wäre es natürlich schon interessant, mal mit einem der Verantwortlichen drüber zu sprechen. Und damit meine ich nicht die Trainer. Weil die Trainer das am Ende nicht entscheiden. Welchen Weg gehen wir? Also klar, Terzic kann das mitentscheiden, sozusagen. Weil er könnte ja sagen, pass mal auf, ich setze den Blank hier ein. Das ist mein dritter Innenverteidiger, wenn mal zum Hummels geht. Mhm. Und dann holen wir noch einen anderen vierten nach. So. In die Richtung könnte es ja auch gehen. Aber das ist ja eine Sache, die Kehl entscheidet, die Ricken vielleicht auch noch ein bisschen mitentscheidet. Aber ja, können wir gleich noch drüber sprechen, weil ich glaube, da kommen viele Hörerfragen, die ja auch in die Richtung gehen. Deswegen starten wir direkt mal damit. Und ja, wir starten nicht unbedingt mit einer Hörerfrage zu U23, kann aber auch sein. Ach, das ist doch kaum zu glauben, lieber Cedric. Wir starten mit einer Hörerfrage zur U23.
Das ist wirklich, mein Gott.
Ja, weil es die erste Frage ist, die hier angezeigt wird. Die U23 ist dafür da, Talente zu fördern. Was bringt es uns, wenn wir ständig fast nur mit Spielern in der Startelf auflaufen, die sowieso keine Kandidaten für die Profis sind? Was bringt uns der Klassenerhalt in der dritten Liga, wenn nicht die besten Talente der U19 durch regelmäßige Spielpraxis in der U23 an den Profifußball herangeführt werden? Wozu holen wir ständig Spieler aus der Regionalliga oder der dritten Liga für unsere zweite Mannschaft, statt unseren Talenten Spielpraxis zu geben? Jetzt könnte ich ganz pauschal und polemisch darauf antworten und sagen, weil sie nicht gut genug sind. In dem Moment, vielleicht später mal, aber in dem Moment nicht gut genug sind, um dafür zu sorgen, dass man in der dritten Liga bleibt. Und der Leistungsunterschied zwischen der dritten Liga und der Regionalliga ist schon eklatant.
Ja, der ist schon vorhanden, keine Frage. Also diese Frage berührt ja, und ich habe mich mit dieser Frage, weiß ich nicht, seit einem Jahr oder so ganz, ganz stark auseinandergesetzt. Es gab diese Diskussion ja auch ganz viel aufgehängt an der Personalie Julian Reikhoff, der den Club ja auch verlassen hat zu Ajax Amsterdam. Und ich glaube, diese Frage hat man sich bei Borussia Dortmund jetzt auch gestellt. Ich spoiler mal kurz, ich habe gestern mit Sebastian Kehl genau darüber gesprochen, weil der BVB jetzt die U23 künftig mehr noch als bisher als Plattform für die eigenen Talente nutzen will. Was genau das heißt, darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Kann euch nur sagen, dazu wird es in absehbarer Zeit von uns einen Text geben, weil ich mich damit befasse und noch ein bisschen gucke, was plant der BVB da. Kurzum, Borussia Dortmund möchte das insgesamt besser verzahnen oder, ja, man sagt immer verzahnen, aber diesen Übergang noch besser hinkriegen, denn die Frage stellt sich natürlich, wir haben so viel super gute U19-Spieler oder Jugendspieler, für wen bilden wir eigentlich aus, bilden wir noch für uns aus? Und dann ist eben die Grundsatzfrage, wofür soll eine U23 stehen? Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil das, glaube ich, sonst können wir fast eine eigene Sendung drüber machen.
Das werden wir wahrscheinlich irgendwann tun.
Ja, gerne. Genau, bei Borussia Dortmund ist die Grundsatzentscheidung, wir möchten mit der U23 in der dritten Liga spielen, weil der Sprung von der Regionalliga zu den Profis ist einfach noch größer, als er ohnehin schon von der dritten Liga zu der Bundesliga ist. So, jetzt hat gestern ein Matteo Morey gespielt. Auch das muss man immer berücksichtigen. Es kommen immer wieder Profispieler runter, die sich Spielpraxis holen wollen, Schrägstrich müssen. Das können die natürlich besser machen in der dritten Liga als in der Regionalliga. Jetzt könnte man argumentieren, okay, für die Ausbildung der Spieler wäre die Regionalliga wahrscheinlich geeigneter. Da hätten sie, wären sie konkurrenzfähiger. Da würde ich auch zustimmen. Es ist die Frage, will man das? Weil wenn du nur mit vorwiegend U19-Spielern in der dritten Liga spielen wirst, wirst du wahrscheinlich absteigen.
Davon gehe ich schwer aus. Einfach aufgrund nicht, weil sie nicht die technischen Fähigkeiten haben oder sowas, aber weil die Physis bei den Erwachsenen schon nochmal was ganz anderes ist.
Genau, das ist der Punkt. Und es kommt immer der Vorwurf oder das Argument, wofür brauchen wir die U23, wenn wir da nicht nur unsere U19-Spieler spielen lassen. Angenommen, du lässt da jetzt 8 von 11 spielen und die kriegen jede Woche auf die Nuss. Bringt sie erstmal nicht viel gut, dann spielen sie vielleicht irgendwann in der Regionalliga. Ich glaube trotzdem, dass der Schritt wichtig ist und richtig. Und Henry Blank ist ein gutes Beispiel. Der ist nur deshalb jetzt auf dem Level, weil der ein halbes Jahr dritte Liga gespielt hat und genau diese körperlichen Tempo, Physis, Intensität direkt erlebt hat. Das hat er auch selber gesagt, das war nochmal eine Umstellung. Ich habe letztens noch mit Kjell Wethjen gesprochen, der jetzt auch in der U19 wirklich eine gute Figur macht. Auch für ihn geht es um einen Profivertrag beim BVB. Der hat gesagt, das, was ich in Marbella erlebt habe, das ist natürlich nochmal ein anderes Level, ist ganz anderer Fußball als das, was wir bei uns in der U19 spielen. Und das trifft auch auf die U23 zu. Es ist einfach, da sind einfach schon gestandene Männer. Ja, vielfach auch Ex-Erst- oder Zweitligaspieler. Die hauen da ganz anders zwischen als in der Junioren-Bundesliga. Deswegen ist dieser Schritt so wichtig. Und viele Spieler brauchen eben diese 1-2 Jahre noch, um dann den Sprung zu schaffen. Ob sie ihn dann bei Borussia Dortmund schaffen, sei dahingestellt. Wir haben eben noch kurz drüber gesprochen, wie viele Spieler in der Bundesliga jetzt sind. Gerade Ginmar bei Bremen, Broschinski bei Bochum, Meloni Heidenheim, Tigges Köln. Die haben hier noch von einem Jahr Knauf, Frankfurt, von einem Jahr in der U23 gespielt. Auch das kann man natürlich bedauern, dass die weg sind, aber ich glaube, für die Entwicklung ist das einfach essentiell, diese Erfahrung zu machen beim BVB. Und spannendes Thema, um vielleicht den Bogen einmal zu Ende zu spannen. Ihr werdet noch ein bisschen was dazu lesen. Ist keine ganz einfache Thematik, ist glaube ich auch schwierig für den Verein, da die richtige Balance zu finden. Fakt ist, ab der Rückrunde werden mehr U19-Spieler oder mehr junge Spieler auch eingesetzt. Sieht man auch bei Sammy Bamba, der jetzt mehr Einsatzzeiten kriegt. Leon Semitsch hat zuletzt viel mehr gespielt, um eben dem Ganzen ein bisschen mehr Rechnung zu tragen.
Ich möchte da eine Frage auf jeden Fall noch anschließen. Es sind viele zu dem Thema U23, U19 Anschlussförderungen reingekommen, aber die finde ich dann auch interessant, weil wir das gerade schon so ein bisschen angedeutet hatten. War es im Nachhinein doch für Mokoko zu früh für die Profis? Ich finde, das sah man zum Beispiel bei Brunner im Trainingslager. Bei der U17 ist er ein Brecher und bei den Profis eher ein schmales Hemd. Ist Mucki dem Schein auch zum Opfer gefallen? Ich meine, bei Mokoko war es natürlich so, dass der immer so viele Tore geschossen hat. Also das ist ja nochmal deutlich mehr gewesen als bei Brunner.
Auf jeden Fall. Ich würde die beiden jetzt auch gar nicht unbedingt in einen Topf werfen. Ich weiß nur, dass Youssoufa Moukoko auch in einem Interview bei uns mal durchaus gesagt hat, er wäre am Anfang körperlich den Herausforderungen noch gar nicht gewachsen gewesen. Er war da eigentlich noch gar nicht bereit für. Er hat gedacht, er wäre dafür bereit. Natürlich, wenn du über Jahre irgendwie immer schon 1-2 Altersklassen weiter bist und trotzdem outstanding, hast du wahrscheinlich vom Gefühl, ja, das packe ich jetzt auch noch. Und dann stößt du plötzlich aber ganz hart an Grenzen. Er hat auch diese Zeit gebraucht. Und ich glaube, mittlerweile ist er ja auch durchaus auch nochmal als Spieler anders gereift. Ich würde das aber nicht pauschal jetzt so vergleichen wollen.
Wir wechseln komplett das Thema.
Okay.
Was hat Hummels dem Terzic getan? Unverständlich, dass er nicht mehr Stammspieler ist. Denn auch wenn man jetzt oft zu Null spielt, wackelt vor allem Süle deutlich. Weist das gegebenenfalls darauf hin, dass Mats seinen Vertrag nicht verlängern will?
Gute Frage. Wenn er jetzt natürlich weiterhin in der Rückrunde kaum spielt, ist die Frage, wie ausgeprägt die Lust ist, noch ein Jahr dran zu hängen.
Es gab aber in der vergangenen Saison auch mal eine Phase, wo er dann kurz nicht gespielt hat.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dauerhaft so bleibt. Allerdings stelle ich mir die Frage auch, warum er nicht spielt. Ich bin mir relativ sicher, dass das bald einen Wechsel geben wird in der Innenverteidigung.
Das glaube ich auch. Weißt du, wen ich aktuell da am schwächsten in Form sehe?
Nico Schlotterbeck. Tatsächlich?
Ja.
Warum?
Weil ich finde, dass er manchmal, also ich habe sehr hohe Erwartungen an ihn gehabt, als er gekommen ist. Die konnte er noch nicht erfüllen, meine eigenen, ganz persönlichen. Mhm. Aber ich hatte sehr hohe Erwartungen an Nico Schlotterbeck. er hat immer wieder mal so Aktionen drin, wo ich mir denke, da fehlt mir dann noch die Weiterentwicklung. Süle ist natürlich deutlich gestandener, von Hummels müssen wir gar nicht erst reden. Ich würde wahrscheinlich gegen Eindhoven mit Hummels und Süle spielen.
Ich glaube, ich würde mit Hummels und Schlotterbeck spielen.
Und Süle rechts? Reasson hat das jetzt gegen Freiburg schon wieder, hat er die Massen schon wieder zum Kochen gebracht im positiven Sinne, weil er halt in jedem Zweikampf noch ein drittes Mal nachgesetzt hat. Das lieben die Leute natürlich.
Kann der, ja, gut.
Aber bringt der natürlich technisch oder im Spielaufbau nichts. Das ist halt der Punkt.
Ja.
Würdest du mit Süle spielen rechts?
Ich glaube, ich würde tatsächlich eher Reasson spielen lassen. Ja. Schwierig. Zeigt übrigens nochmal, wie stark und welchen Impact Ian Madsen jetzt schon hat. Wenn man gerade mal den Direktvergleich sieht, der ist ja wirklich sofort durchgestartet. Der ist ja auch der wichtigere Transfer als Sancho. Ja,
der ist auch einfach sehr gut.
Der ist wirklich unglaublich gut.
Erstaunlich, dass er bei Chelsea einfach gar nicht gespielt hat,
mehr oder weniger. Ja.
Ist mir nicht zu erklären.
Ich glaube, fast die Hälfte aller Eintritte ins gegnerische Drittel kam über seine Seite gegen Freiburg. Hat nochmal gezeigt, welchen Wert er jetzt schon hat. Ja. Und natürlich fällt es dann eben ab, aber er ist halt auch ein anderer Spielertyp als Julian Riasson. Das kannst du jetzt auch dem Riasson nicht zum Vorwurf machen. Ne?
Nee. Was passiert im Sturm im Sommer? Dreierkonstellation aus Füllkrug, Allaire und Mucki. Perspektivisch vielleicht dann noch Brunner. Eigentlich unrealistisch. Du hast ja eben schon gesagt, du denkst, die werden nicht zu dritt hier beim BVB sein.
Kann ich mir kaum vorstellen. Ist ja.
Aber Sebastian Allaire, herzlichen Glückwunsch.
Jawohl.
Ich finde, dass das insgesamt eine großartige Geschichte ist. Wäre eine großartigere gewesen, wenn er damals den Elfmeter gegen Mainz reingemacht hätte und vielleicht dann noch das Siegtor in der 90. Aber das war jetzt auch eine tolle Geschichte mit dem Sieg beim Africa Cup of Nations. Und das war natürlich auch ein Sensationsinterview noch hinterher mit einem Kollegen, der ähnlich nah am Wasser gebaut war wie Allaire in dem Moment. Aber ja, das war eine tolle Szene. Weißt du, der hat da jetzt getroffen und auch nicht gegen Fallobst. Ich meine, das ist die Afrikameisterschaft. Die besten Mannschaften des Kontinents und die sind jetzt nicht schlecht. Und die sind auch alle sehr physisch, darf man auch nicht vergessen. Die sind physisch. Vielleicht defensiv, taktisch nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau, aber sehr, sehr physisch. Da hat er sich durchgesetzt, hat da ein gutes Turnier gespielt, hat regelmäßig Tore geschossen, hat dann im Finale noch ein Tor geschossen.
Er hat in der Vorrunde ja nicht gespielt.
Ja.
Ist dann zum Einsatz gekommen. Da hat er ja noch die Sprunggelenksverletzung, die Nachwehen davon zu spüren bekriegt. Hat dann ja ab der K.O.-Runde gespielt und hat dann tatsächlich performt und hat im Halbfinale und im Finale das entscheidende Tor gemacht. Das ist natürlich, sprich absolut für ihn, ist eine tolle Geschichte. Man hat ja auch, wie du es gerade schon angedeutet hast, gesehen, wie viel ihm das emotional bedeutet. Es war ja auch in seinem Heimatland das Turnier, dann den Titel zu gewinnen. Kann nur von Vorteil sein für den BVB aus meiner Sicht, weil er damit natürlich dann den Konkurrenzkampf jetzt nochmal anheizt.
Jetzt pass auf.
Ja.
These. Wenn fit, und zwar zu 100% körperlich fit, ist er der deutlich bessere Spieler als Niklas Füllkrug.
Würde ich wahrscheinlich auch zustimmen, aber der Punkt ist, er ist nicht körperlich 100% fit.
Warum bringt er dann da solche Leistungen?
Ich weiß nicht, ob, also Afrika Cup in deinem eigenen Land, echt, ohne es jetzt komplett alles bewerten zu können, er hat auch nicht die Sterne komplett vom Himmel gespielt. Da,
ich aber wünsche mir echt, dass Rolle, er zurückkommt und eingewechselt wird und macht zwei Buden.
Ja, ich hätte keiner was gegen einzuwenden. Wir wissen ja, wie wichtig der Konkurrenzkampf beim BVB ist. Damit ja,
nicht nur das, ich finde, dass er in der vergangenen Rückrunde das Spiel von Borussia Dortmund mit seiner Präsenz, ich weiß nicht, wie er es hinbekommen hat, nach der Krebserkrankung, komplett verändert hat.
Ja, haben wir ja auch hier und hat auch Edin Terzic mehrfach gesagt, wie wichtig er eben als Faktor ist. Und als Zielspieler vorne, gar keine Frage. Aber das ist ja genau die Konstellation, die sich jetzt dann im Sommer stellt. Also Niklas Füllkrug hat jetzt, glaube ich, einen Stein im Brett. Der wird eher besser als schlechter. Moukoko ist jetzt ein paar Mal zum Einsatz gekommen als zweiter Stürmer. Moukoko oder Allaire, einer von beiden, glaube ich, wird im Sommer die Biege machen.
Ich würde Mucki ausleihen.
Ja, der ist als junger Spieler, hat er natürlich noch eine andere Perspektive als ein Allaire.
Ja. So würde ich es machen. Matthias war auswärts in Žilina bei der U19. Endlich mal weniger taktisches Handgebremse, richtig ehrlicher und guter Fußball. Schade, dass zum Beispiel Blank und Rijkaard keine Chance bekommen haben. Ist keine Frage dabei, aber mehr eine These. Dann haben wir noch eine ganz kurze Quizfrage, die streue ich eben ein. Welcher Spieler hat mit dem BVB den DFB-Pokal 2021 gewonnen und spielte mit folgenden Stars schon zusammen? Gonzalo Higuain, Mohamed Salah, Mario Mandzukic, Philipp Coutinho und Cristiano Ronaldo.
Ich muss dazu sagen, ich habe, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte, die.
Du hast den Tipp schon
gelesen. Den Tipp schon gelesen und dann war es mir klar. Ich sage nichts weiter. Ja,
okay, pass auf. Ronaldo, Mandzukic und Higuain haben alle bei Juve gespielt. Ja? Coutinho und Salah haben beide bei Liverpool gespielt. Deswegen nehme ich Emre Can. Ist korrekt?
Schau dir den Tipp an und ja.
Ja, ist korrekt. Ist korrekt. Mhm. Der Tipp ist, er hat im Finale 90 Minuten gespielt, das hätte ich nicht mehr gewusst. Er machte sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern. Ja gut, der Nationalspieler des Jahres.
Ja.
Das wäre die Lösung gewesen. Stark von mir.
Ja, musst du dich mal wieder selber loben. Wie schön.
Mhm. Natürlich, weil du es nicht tust.
Mir blieb keine Gelegenheit da, das hast du schon selber gemacht.
Was sind das denn hier für Ausdrücke?
Hör, das hast du gesagt.
Der Transfer einer spielstarken Sechs ist unumgänglich. Gibt es bereits Kandidaten? Was bedeutet das für Can und Özcan?
Ja, ich würde behaupten, einer von beiden könnte auch durchaus im Sommer Borussia Dortmund verlassen.
Pass auf.
Spielstarker Sechser, definitiv.
Der schlechtere Fußballer ist Salih Özcan.
Ja.
So. Mehr Markt hat wer von den beiden? Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich nicht so einfach. Es ist echt nicht einfach. Emre Can ist aktuell auch der Kapitän.
Das kannst du allein deshalb schon nicht machen.
Natürlich kannst du das machen.
Ja, du kannst das machen. Du kannst das machen, ja. Er
hätte längst
verkauft. Das ist halt die Grundsatzfrage.
Ich glaube nicht, dass er einen Verein müssen.
Ja. Aber ich stimme zu, ein weiterer Sechser, ein spielstarker Sechser wäre sicherlich nicht verkehrt, genauso wie ein weiterer Innenverteidiger und vielleicht auch noch ein Außenverteidiger.
Die AS berichtete vor wenigen Wochen, dass Xavi, der aktuell noch Trainer in Barcelona ist, 2021 ein Kandidat als Trainer beim BVB gewesen sein soll. Das ist bestimmt ein cooler Trainer, aber der ist erstens teuer und zweitens macht er doch jetzt ein Jahr Pause.
So wie Kloppo.
Da bin ich noch gespannt, was daraus wird. Bin ich sehr gespannt. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wieso wird eigentlich nie über Lars Ricken diskutiert, wenn es um Personalfragen im Vorstands- bzw. Managementbereich geht? Fehlende Rückendeckung intern oder will Ricken selbst nicht? Ich glaube, der fühlt sich da in seiner aktuellen Rolle pudelwohl.
Also
der Druck ist jetzt nicht unendlich hoch und er hat viele Freiheiten.
Ohne es mit letzter Bestimmtheit sagen zu können, weil wir darüber tatsächlich noch nicht gesprochen haben, glaube ich tatsächlich, dass er sich A, wohlfühlt da, wo er ist, als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums und B, auch genau an der richtigen Stelle ist, denn er hat sich da über Jahre Standing erarbeitet und sich auch reingearbeitet in den Job, der auch immer komplexer wird. Das, glaube ich, unterschätzt man. Du sagst gerade, der Druck ist nicht so hoch. Mhm. Klar hast du nicht diesen Ergebnisdruck, den Sebastian Kehl hat, den Edin Terzic hat, aber du musst ja schon immer perspektivisch die Weichen stellen, über diese ganzen Personalien, über die wir heute jetzt gesprochen haben, Paris Brunner, Henry Blank, Julian Rijkaard und so weiter, da triffst du ja durchaus relevante Entscheidungen mit viel Tragweite für die Perspektive des Spielers, für die Perspektive bei Borussia Dortmund und ich glaube, das macht Lars Ricken wirklich richtig gut und wir haben mit Gilina auch nochmal gesprochen, er sagte dann auch nochmal, wie viel schwieriger es geworden ist, allein in den letzten Jahren, weil früher hast du noch konkurriert mit Bochum, Schalke, keine Ahnung, Leverkusen, Köln um einen guten Spieler und heute konkurrierst du international. Und da die richtigen Jungs nach Dortmund zu lotsen, das ist durchaus auch ein richtig spannender und herausfordernder Job.
Ihr hebt immer die Wichtigkeit einer Champions League Quali hervor, aber wieso thematisiert ihr nie die damit einhergehenden Nachteile für reisende Fans? Wie soll man sich das noch leisten? Die Reform ist fanunfreundlich. Das ist ein Spiel mehr. Oder nicht?
Die Reform?
Es ist ein Auswärtsspiel mehr.
Bist du dir sicher? Du hast doch.
Hast du nicht.
Du hast doch allein so eine. Hast du nicht 8 Spiele in der Gruppenphase? 4 Auswärts,
dann
4 Heim? 6.
Ja, dann hast du ein Auswärtsspiel mehr als vorher.
Geht es jetzt insgesamt um die Reform oder?
Nee, es geht nur darum,
dass. Um die Wichtigkeit der Champions League Qualifikation.
Nee, nee, es geht ihm darum, dass die Reform für reisende Fans unfreundlich ist. Es ist ein Spiel mehr.
Aber von Reform steht da doch gar nichts, oder?
Doch, die Reform ist für Fans unfreundlich.
Ah, okay.
Es ist ein Spiel mehr.
Ja, aber es gibt doch noch, keine Ahnung, ich hab
ja, und dann spielst du, wenn du auf den Plätzen 9 bis 16 landest, spielst du, glaube ich, dann als 9. gegen den 16. und so weiter, um dann in die nächste Runde zu kommen.
Okay.
Weil die ersten 8 schon fürs Viertelfinale qualifiziert sind.
Ja, also ich habe mir jetzt ehrlicherweise noch nicht um die Fanfreundlichkeit Gedanken gemacht. Muss ja auch jeder selber wissen, ob er diese Reise antritt. Die Reform an sich finde ich,
sag's doch,
fragwürdig.
Sag doch, du findest die eigentlich kacke.
Für die Tonne,
oder?
Ja, ah,
schön.
Ja, der ganze Wettbewerb wird immer weiter entwertet aus meiner Sicht, indem man auch, ach, da können wir auch eine eigene Sendung draus machen, Conference League, Europa League und alles, und noch eine Runde mehr und noch mehr Mannschaften und die WM und die Club-WM, Overload und was hat noch Wert, aber dabei will ich es vielleicht auch jetzt belassen.
Wolfgang hat ein tolles Quiz geschickt, meine ich natürlich, aber das, Wolfgang, bitte nächste Woche nochmal schicken, dann kümmern wir uns darum. Dann habe ich jemanden zu Gast, der, ich sag mal, aufgrund seines Alters, er hat Altersvorteile.
Du meinst jetzt aber nicht mich.
Nein, natürlich. Ach,
nächste Woche.
Nächste Woche. Ach, nein, natürlich nicht.
Ja. Aber ich finde, Dirk hat sich doch gut gehalten.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Ich weiß nicht, was du jetzt meinst mit Altersvorteile.
Ja, Vorteil, dass er aufgrund der Tatsache, dass er älter ist, mehr Dinge weiß, die in der Vergangenheit.
Ah, okay. Ich wusste jetzt gar nicht, worauf du das beziehst mit den Altersvorteilen.
Nein. Vermögenswirksame Leistung? Nein.
Da hat Dirk noch die Altverträge wahrscheinlich.
Ja, der hat schön den Vertrag noch aus den 80ern. Nee, den hätte er gerne. Sind folgende Spieler in der Saison 24-25 noch beim BVB unter Vertrag? Nur mit Ja oder Nein antworten. Bitte keine Erklärung. Wirklich, nur mit Ja oder Nein. Malen.
Ja.
Sancho.
Nein.
Hummels.
Ja.
Reus.
Nein.
Marzen.
Nein.
Oh, kein Sancho, kein Marzen. Wolf.
Nein.
Can.
Ja.
Alea.
Ja.
Ah. Özcan.
Ich weiß nicht. Nein.
Adeyemi.
Ja.
Und keine Spieler. Terzic?
Ja, aber kommt auf die Rückrunde an, auf die spielerische Entwicklung.
Moment.
Ich weiß, ich sollte nur mit Ja antworten. Ich kann doch jetzt nicht komplett einfach nur Ja,
das
Nein.
Ist ja oder Nein?
Ja.
Kehl?
Ja.
Liebe Grüße aus der Geburtsstadt von Karl Marx. Grüße zurück nach Jena. Ein kleiner Schabernack an der Stelle. Ja, ich weiß.
So.
Das war auch nur ein kurzes Intermezzo. So, dann wechseln wir kurz zu Instagram und da kann ich dir auf jeden Fall sagen, ich habe vergangene Woche, Freitag, vor dem Spiel, jemanden getroffen, der den Podcast hört und zwar hoffe ich, dass er die Frage auch geschrieben hat. Oh, der Kollege David Döring schreibt, wie langweilig kann ein 3:0 eigentlich sein?
Das ist er wohl. Jetzt meckern die Fans, wenn so ein 3:0 langweilig ist.
Ja.
Mein Gott.
Ja,
was ist das denn für ein Fan, der Kollege David?
Ja, das ist ein
Trittbrettfahrer. Der war auch auf der Süd, glaube ich. Der war ja auf der Süd,
ja, wenn
ich das
genau
hier richtig mitbekommen habe.
So, wo ist das denn? Es geht um die Situation der, wie nennt man sie, Sanitäranlagen auf der Westtribüne.
Ja.
Hast du das Telefonat führen können?
Ich habe es versucht, um es einmal hier kurz aufzuklären. Sascha hatte mich da per Sprachnachricht schon darauf hingewiesen, dass, ich weiß nicht, wer du bist, dass die Toilettensituation auf der Oberrang-Westtribüne, habe ich das richtig in Erinnerung, sei wohl sehr schlecht gewesen beim Heimspiel gegen Freiburg. Ich muss dazu sagen, ich habe versucht, Christian Hockenmoos zu erreichen, den Direktor Organisation und der Stadionchef, sage ich mal ganz verkürzt, beim BVB, weil ich ohnehin noch mit ihm über ein paar Themen sprechen wollte. Und ich habe ihn leider nicht erreicht und hat mich auch noch nicht zurückgerufen. Also, Christian Hockenmoos, falls Sie es hören, freue ich mich auf Ihren Rückruf. Deswegen kann ich leider zu der Toilettensituation aktuell nichts sagen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es lange Schlangen gab. Und die gibt es ja nicht nur am Bierstand, sondern dann auch an der Toilette. So, es wird 15 Minuten dann sehr schnell, sehr kurz.
Ich gehe während des Spiels eigentlich nie auf Toilette.
Weil wenn ich einmal gehe,
dann muss ich ein zweites Mal oder drittes Mal gehen und dann verliere ich da auch meinen Platz, den ich mir hart erkämpft habe auf der Südtribüne und nee.
Da muss man dann schon aushalten.
Ab wann fliegt die Mannschaft auswärts und wann Bus oder Bahn? Wie der Spieltag hier abläuft, wird gefragt. Können wir auch mal so eine Frage beantworten, finde ich.
Ja, da wäre jetzt Florian Gröger der absolut richtige Ansprechpartner.
Ja, ich weiß, aber in der Champions League fliegen sie einen Tag vorher. Ja. Sie werden aber jetzt nach Eindhoven nicht fliegen.
Nee, ich glaube tatsächlich.
Das kann ja nicht ihr Ernst sein, die Strecke also, von 3 Stunden.
Naja gut, aber sie sind auch schon nach München geflogen.
Ja, da bist du aber nicht in 3 Stunden mit dem Bus.
Ja.
Überleg mal, du brauchst ja zum Flughafen ein paar Minuten einchecken, okay, das geht bei denen immer relativ schnell. Dann fliegst du dahin, wartest aufs Gepäck, dauert auch ein paar Minuten.
Das geht auch schon so.
Aber wenn du von A nach B fährst, da hast du einen Zeitverlust auf die Strecke von, keine Ahnung, eine Stunde, wenn du mit dem Bus fährst. Kannst auch mit dem Bus fahren.
Ja, aus Nachhaltigkeitsaspekten auch das.
Das sowieso. Ja. Kannst auch mit dem Zug fahren.
Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie die.
Aber der Bus fährt ja sowieso, deswegen.
Das ist. Da kann auch ein paar Leute noch mitnehmen.
Ja, finde ich auch. Und in der Bundesliga, die kurzen Sachen machen sie mit dem Bus, die langen, da fliegen sie.
Genau. Sonst sind sie auch, glaube ich, schon mal, haben wir heute Morgen noch oder gestern noch drüber gesprochen, sind sie schon auch mal zum Beispiel nach Wolfsburg mit der Bahn gefahren. Aber ich glaube, das ist seit Corona machen sie das nicht mehr wirklich. Aber da bin ich jetzt nicht 1000%ig sicher.
Wird Morey diese Saison noch eine ernsthafte Rolle spielen können?
Schwierig abzusehen. Ich glaube, er ist dann doch eher nur Backup. Also, ist ihm zu wünschen, absolut, wer sich so rankämpft nach so vielen Jahren.
Ein paar haben jetzt schon gesagt, leistungsbezogen verlängern.
Ja, ich weiß nicht, ob der BVB nach so einer Verletzungshistorie noch die Fantasie hat.
Ich aber.
Ja, tatsächlich?
Ja, komm. Ja, wenn du Marco Reus, der bald 48 wird, den Vertrag auch nochmal jedes Jahr um ein Jahr verlängerst, ohne den Umbruch zu generieren, dann kannst du auch mal.
Da ist die Frage, ob das tatsächlich der Fall ist. Ne?
Da haben Leute gefragt, hier unter anderem auch bei Instagram.
Ja.
Vereinslegende nochmal verlängern.
Ich würde sagen, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Also, er hat ja gegen Freiburg durchaus gezeigt, dass er noch einen Mehrwert darstellen kann. Er tut sich ja selber auch keinen Gefallen damit, wenn sein Stellenwert immer weiter schwindet und man ihn nur noch mit durchschleppt. Also wenn es so weit kommen würde, dass man ihn nur noch durchschleppte, dann, ich meine, er hat sich, glaube ich, auch ohne viele Titel, ich würde schon sagen, er hat sich ein Denkmal errichtet hier, er ist eine absolute Vereinslegende geworden.
Ja, absolut.
So, steht auch außer Frage. Das steht außer Frage und ich würde dieses Bild nicht schmälern, indem ich vielleicht noch eine Saison dran hänge, wo ich dann einfach nicht mehr die Rolle spiele, die ich eigentlich über Jahre innehatte.
Mit welchem deutschen Niveau, welcher Truppe ist Eindhoven vergleichbar, ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil die Liga da ganz anders ist. Spielen auch einen ganz anderen Fußball als in Deutschland. Alles spielerisch, nichts physisch.
Ja, das könnte natürlich dann schon für Borussia Dortmund ein Vorteil sein.
Was ist an den Gerüchten um Krösche dran? Markus Krösche, da gibt es Gerüchte, könnte zu Borussia Dortmund kommen.
Ja.
Ich hoffe viel.
Ja, er hat sich ja wirklich auch Meriten erarbeitet, sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt sehr gute Arbeit gemacht, hat nachgewiesen, dass er Mannschaften verstärken kann, dass er ein gutes Gespür dafür hat, Spieler zu holen, die weiterzuentwickeln, die auch für viel Geld weiter zu verkaufen, wenn man an Kunku denkt, Szoboszlai, glaube ich, Gvardiol in Frankfurt, Kolo Muani. So, das sind, wer hatte die vorher so alle auf der Rechnung? Er hat das also wirklich nachgewiesen. Der ganz spannende Personal. Die Frage ist, in welcher Konstellation? Wenn, dann kann ich mir nur vorstellen, dass er Sportdirektor wird und Sebastian Kehl, das ist ja durchaus auch ein nicht ganz unrealistisches Szenario, dann als neuer Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund.
Da sage ich, Marit Aki.
Wenn die Möglichkeit besteht, es gab ja das damals schon, als Michael Zorc sich zurückgezogen hat, gab es ja die Überlegungen, oder zumindest wurde darüber spekuliert. Fände ich eine spannende Variante auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema wird uns vermutlich in den nächsten Wochen nochmal mehr beschäftigen.
Oder steht kurz vor einer Vertragsverlängerung in Frankfurt, so wird es wahrscheinlich sein. Wieso plus 60 Millionen für Schürrle, Metscher und Co., aber bei Marzen jeden Cent zweimal umdrehen?
Gute Frage. Also, habe ich ja eben schon mal gesagt, welchen Mehrwert er schon nach kürzester Zeit darstellt. Sollte man tatsächlich überlegen, ob man da nochmal ein bisschen in die Tasche greift. Ich weiß nicht, inwieweit das Budget dann verfügbar ist. Aber er zeigt ja, welchen Mehrwert er darstellen kann.
Hier schreibt jemand, Grimaldo gleich Guerrero in besten Zeiten gleich Marzen, Fragezeichen, zumindest fast. Den muss man halten. Cedric, ja, ich bitte dich.
Sascha, meine Zustimmung hättest du.
Nochmal, mach es, Aki.
Ich weiß nicht, ob die Jungs da noch ein Crowdfunding auflegen.
Nee, mit solchen Sachen soll man mir gar nicht erst kommen. Also, tut mir leid. So war man jahrelang die Transferplanung verbaselt, kann man den jetzt nicht fest verpflichten. Das ist schon ein Stück, schon starker Tobak. Füllkrug-Bashing unter den Fans übertrieben, 17 Scorer in 21 Ligaspielen sind ja top.
Wie gesagt, ich finde, er hat eine gewisse Zeit gebraucht. Da wurde er mitunter zu Recht kritisiert, aber das habe ich auch nochmal gedacht beim Freiburg-Spiel, so boah, insgesamt, wie schnelllebig alles ist und wir bewerten einen Spieler. Nach der ersten Woche sagen wir noch, ja komm, der ist gerade angekommen. Nach der zweiten Woche sagen wir, jetzt ist er gerade erst 2 Wochen da. Ich sage mal maximal 4 Wochen mittlerweile. Da muss jemand aber auch abliefern. Und der Sprung von Bremen nach Dortmund ist schon nicht ohne, glaube ich.
Halbes Jahr kann man immer im Spieler gehen.
So, und jetzt ist er ein halbes Jahr da und wir sehen, wie viel Einfluss er hat. Natürlich ist Borussia Dortmund ein anderes Level, geht einher mit anderen Erwartungen. Du hast die Champions League, du hast ein anderes mediales und öffentliches Umfeld. Auch das spielt mit rein. Aber wenn du ein bisschen Geduld hast, Niklas Füllkrug zahlt es jetzt zurück.
Grüße aus Ostfriesland von Florian. Was sind eure Tipps für das Wolfsburg- und das Eindhoven-Spiel?
Wolfsburg tippe ich auf ein... Ich bin jetzt mal sehr optimistisch. 3-0 für Dortmund. 3-1, 3-0. Und Eindhoven, glaube ich, der BVB wird weiterkommen, aber im Hinspiel gibt es ein 1-1.
Mhm. Ja, das ist okay.
Ich denke auch.
Falls noch jemand 2 Karten für das Spiel in Eindhoven hat... Etzerscher Start, wie gesagt, bei Instagram und bei Twitter. Könnt ihr mir gerne schreiben. Und ihr könnt auch Cedric folgen. Unter @GebhardCedric bei Twitter und Cedric Gebhard _ bei Instagram.
So ist es.
Und folgt uns natürlich auf @RNBVB. Und jetzt, wenn er zuhört, kann Kevin Kiska richtig glänzen, wenn er die Werbung einblendet für unser Abo.
Ja.
Er wartet schon, weil er denkt, jetzt haben die wieder 90 Minuten gelabert. Es ist kaum zu glauben.
90 Minuten echte Gefühle.
Ja, eben.
Am Valentinstag, Sascha.
Am Mittwoch.
Ja, Sascha, Mittwoch. So, Werbung?
Werbung für 3 Monate. Da bezahlt ihr nur 3 Euro für alles rund um Borussia Dortmund. Einfacher ist rn.de/BVB, aber ihr könnt natürlich auch BVB-Podcast-Angebot eingeben. Das ist auch so eine deutsche Sache, dass man überall bei so einer, dass man da überall den Bindestrich noch reinhauen muss.
Ja, das ist doch für die Lesbarkeit, also ich bitte
Lesbarkeit.
Also da bin ich aber jetzt aber Verfechter des Bindestrichs.
Aber Vorlesbarkeit ist das nicht. BVB-Podcast- minus oder Bindestrich-Angebot. Aber, wie gesagt, 3 Euro für 3 Monate, das lohnt sich auf jeden Fall. Hat sich heute auch sehr gelohnt. Die ganzen Themen, die wir angerissen haben, viel auch darüber gesprochen, macht das Sinn mit der U23, so wie es aktuell läuft. Und habe nach wie vor das Gefühl, Cedric, da können wir tatsächlich mal nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Nur darüber zu sprechen, haben wir ja mit Jan Zimmermann schon mal in Ansätzen drüber gesprochen, auch mit Mike Tullberg. Aber tatsächlich, vielleicht wäre so ein Sebastian Kehl nur zu diesem Thema, ich meine, er hat natürlich auch zu allen anderen Sachen was zu sagen, aber nur dafür auch ein super Podcast-Gast.
Wir können ihn ja gerne mal einladen.
Ich habe das Gefühl, hat er nicht gestern Geburtstag gehabt?
Ja.
Ja, alles Gute nachträglich. Sebastian, mach es. Komm das vorbei und sprich mit uns nur über die U23. Wir stellen keine Fragen zu den Profis.
Das ist doch jetzt geflunkert, Sascha.
Ich würde es eiskalt durchziehen.
Ehrlich?
Ich bekomme natürlich dann wieder Druck von Kevin Kiska und von dir. Und von Dirk und von Flo und von Kevin und
wenn wir Sebastian Kehl hier sitzen hätten, dann müssten wir natürlich über ein paar andere Sachen wahrscheinlich auch noch sprechen. Aber wäre ja ein schöner Anlass.
Ja, eben. 10 knallharte Fragen zu den Profis, dann hat er schon keinen Bock mehr, muss aber dann noch eine Stunde bleiben, um über die U23 zu sprechen.
Und dann noch ein Quiz.
Und dann noch ein Quiz. Ja, also mir macht, ja, da machen wir die Quiz-Sendung machen wir mit Sebastian Kehl. Keine Fragen zu U23, keine Fragen zu den Profis, sondern nur Quiz.
Das war dann ja so wahrscheinlich sein letzter Besuch. Er war ja vor ein paar Wochen erst bei uns im Talk.
Ja.
So, insofern. Aber falls er noch Lust hat, gerne.
Ich habe den Talk nicht gesehen, weil ich, glaube ich, an dem Tag bei der Handball-EM war.
War im Januar, ja, passt.
Hat er was zu U23 gesagt?
Nee, ich glaube, also boah, da müsste ich jetzt mal wirklich nochmal
in meinem Hinterstübchen kramen. Ich und Jürgen Kors nochmal nachfragen, was da los
war. Ich glaube, da waren andere Themen wichtig.
Das gibt's doch nicht. Also wir sind dazu gezwungen, 1:30 habt ihr jetzt von uns bekommen. Mehr geht nicht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche sprechen wir nach dem Kantersieg in Eindhoven wieder über die Profis. Bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.